Bei den öffentlich-rechtlichen Medien zu arbeiten und gleichzeitig eine eigene Meinung zu haben und diese auch noch zu äußern, ja, das stößt oft auf Konfrontation und genau das ist Thema dieser heutigen Sendung. Und dafür begrüßen wir Claudia Zimmermann. Sie war bis vor knapp 2 Jahren beim WDR als Journalistin tätig. Bodo Schickentanz bis vor 2 Monaten noch für Dreisat als Grafiker tätig. Robert Stein, auch er hat eine Geschichte mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich sowieso. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, also vielen Dank fürs Kommen. Bei mir war das ja damals so, als ich den Film zum 11. September unter falscher Flagge gemacht habe und ins Internet gestellt habe, habe ich beschlossen, am gleichen Tag, meinen letzten Arbeitstag beim Mitteldeutschen Rundfunk zu machen und danach nicht mehr wiederzukommen, weil ich wusste, das geht wahrscheinlich auf lange Sicht nicht gut. Bodo, du hast jetzt genau diese Erfahrung sozusagen gemacht. Erzähl mal, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du jetzt nicht mehr beim Dreisat als Grafiker tätig bist?
Ja, bei mir ist es halt nicht freiwillig. Ja, also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt höre ich auf, sondern bei mir ist es halt wirklich entstanden. Ich habe 2014 bei der Mahnwachenbewegung mitgemacht und ich meine, es wäre 2015 gewesen, dass erst Uwe Schattauer, den kennt ihr ja auch, ne, auf die Idee kam, wie wäre es denn, wenn wir genau wie ihr und wie KenFM im Netz weitermachen? Also ja, weil ich hatte ja das Equipment, ich bin ja zu Hause komplett ausgestattet, ja, weil ich habe ja immer freiberuflich auch gearbeitet. Ich war ja nicht nur bei Dreisat, sondern ich war auch freiberuflich Grafiker und habe da auch Videoschnitt und Videosachen gemacht, für Lufthansa unter anderem. Und dann habe ich angefangen mit Mainz Free TV. Und das habe ich jetzt bis, ja, mache ich jetzt schon die ganze Zeit. Und jetzt ist das, hat mich irgendjemand ans ZDF verpetzt. Wegen Beiträgen, die zum Teil über 2 Jahre alt sind. Und daraufhin hat die ZDF-Führung, also nicht das ZDF insgesamt, sondern die ZDF-Führung oder gewisse Leute aus dem ZDF, insofern darauf reagiert, dass sie meinten, also ein Mitarbeiter des ZDF darf keine ZDF-Beiträge kritisieren und haben mich fristlos gekündigt.
Wann war das jetzt?
Die Kündigung habe ich bekommen am 26.06. dieses Jahres.
Okay, ganz frisch eigentlich noch
Ja.
so. Ja, im Sommer 18 jetzt eben.
Genau, ganz genau.
Okay.
War eine echt bittere Nummer. Nach 22 Jahren. Ich habe 96 angefangen beim ZDF. Ich habe 22 Jahre lang sehr gerne, ja, ich hätte auch sehr gerne weiter da gearbeitet, ganz klar. Ja, weil in der Grafik meine Kollegen super süß, super lieb und war eigentlich auch eine schöne Arbeit. Ja. Ich habe es ja, wie gesagt, immer als freier Mitarbeiter nur gemacht, habe nebenher meine freiberufliche, selbstständige Tätigkeit gemacht. Die ist in den vergangenen Jahren sehr eingeschlafen aus primär gesundheitlichen Gründen. Dass ich diese, weißt du, wenn du alles, du kennst das ja auch, wenn du alles selbst machst, ist es unheimlich stressig. Ne? Ihr kennt das ja auch. Ja? Ist was anderes, als wenn du irgendwo angestellt bist. Ja? Und ich habe 2012 einen ziemlich bösen Burnout gehabt. Und ich habe ja 2003 einen Motorradunfall gehabt. Also meine Gesundheit ist wirklich ein ganz spezielles Thema. Und dann habe ich halt wirklich die großen Aufträge nicht mehr machen können und habe wirklich jetzt die letzten Jahre primär von dem gelebt, was ich beim ZDF verdient habe oder bei Dreisat
Verstehe,
verdient
ja.
habe. Das war nicht
Also eine
besonders
große
viel.
Zäsur momentan, die da stattgefunden
Ja,
hat. Ja.
also
Ja,
das
ja.
hat mich wirklich wie eine Keule getroffen, muss ich ganz
Ja.
klar sagen. Ja.
Claudia, wie war das bei dir? Hat dich das 2016 auch wie eine Keule getroffen, als da du diesen berühmt-berüchtigten Auftritt im holländischen Fernsehen hattest bei L1? Da hast du ja einen Kommentar, ja, ich will nicht sagen flapsig, aber so mehr oder weniger so nebenbei gesagt, dass natürlich in Sachen Flüchtlingspolitik mehr oder weniger pro Regierungslinie berichtet wird. Und am nächsten Tag ist dann auch die Welt über dir zusammengebrochen. War das eine Keule für dich damals?
Absolut. Ich muss mit vollem Mund reden, weil ich habe meine
Da mache ich
Halsbonbons,
mit. Wir
weil ich
kämpfen alle gegen die
ja,
Viren
genau,
hier.
gegen die Viren. Ja, ich habe das ja gesagt, also es ging eigentlich um die Silvesternacht 2015-16 und es ging dann um die Willkommenskultur von Merkel. Ich habe das ja nicht böse gemeint, sondern eher positiv, weil, also ich habe gesagt, selbstverständlich würden wir bei den öffentlich-rechtlichen Medien die Willkommenskultur von Merkel unterstützen. Und ich hatte ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich Themen vorgeschlagen hatte, die kritisch waren zum Thema Flüchtlingspolitik und die wurden abgelehnt. Und deswegen, das war ganz selbstverständlich, dass es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also da, wo ich gearbeitet habe als Fernseh- und Hörfunkreporterin, dass das so gehandhabt wurde.
Mit Themenvorschlag meinst du, du hast immer wieder Themen vorgeschlagen, die wurden
Ja.
dann mehr oder weniger genommen und die meisten Themen, die du gebracht hast, die wurden bis dahin auch immer genommen.
Ja, ich hatte, nee, ich hatte konkret auch einen Themenvorschlag gemacht, da soll, also das war ein Themenvorschlag, den ich also angeboten hatte, also klar, mein Themenvorschlag, wo ich kritisch über die Flüchtlingspolitik berichten wollte. Konkret ging es da um eine Situation in Aachen, wo Mädchen von jungen Flüchtlingen angemacht wurden. Und das war eine schlimme Situation, die hatte ich selbst erlebt und habe den Mädchen gesagt, komm, meldet euch bei der Polizei, das geht so nicht. Also sie wurden angegrapscht. Und das war also im November oder Oktober 2015. Und dann meinten die, nee, es hat keinen Sinn, weil die Polizei macht gar nichts. Das Thema wurde dann nicht genommen. Und es gab dann nochmal so eine Situation und das Thema wurde auch nicht genommen. Also ich hatte die Erfahrung...
Also den Themenvorschlag, den du eingereicht hast.
Genau, ja. Also ich hatte die Erfahrung gemacht, dass diese kritischen Themen zum Thema Willkommenskultur, Flüchtlingspolitik nicht erwünscht sind. Also habe ich in der Talkshow was gesagt, habe gesagt, klar, also öffentlich-rechtlich und wir Reporter dort unterstützen diese Kultur, also diese Willkommenskultur. Das habe ich so erfahren, es war so und ich habe mir da auch nichts Schlimmes bei gedacht, weil das habe ich so erlebt.
Und du hast auch und schon öfters in diesem Radiosender Interviews gegeben, weil du ja auch in Holland aufgewachsen bist. Also du hast gute Connections zur Medienlandschaft in den Niederlanden.
Sehr gute und ich spreche auch fließend Niederländisch und ja, habe dann auch, habe das dort gesagt und wusste auch, also war auch wirklich, wie du sagst, das war das am nächsten Tag. Ja, kam das also wie so ein Erdbeben fiel das so über mich und es war echt ziemlich extrem, was da dann stattfand. Es hätte auch eigentlich überhaupt kein Thema sein, es wäre kein Thema gewesen, wenn nicht in dieser Sendung ein Politiker war, ein niederländischer Politiker, der gerne Karriere machen wollte, der das dem niederländischen Fernsehen NOS mitgeteilt hatte und der Tagesspiegel hat das von der NOS übernommen.
Ach so, das wäre sonst unterm Radar gelaufen.
Ah, okay. Nachher habe ich ja in dieser Sendung, ich war ja noch öfter da eingeladen, ich habe noch viel schlimmere Dinge, also andere Dinge, die meiner Meinung nach viel extremer waren, gesagt. Aber da hat sich kein Mensch mehr drum gekümmert, weil ich war ja von dem Augenblick an eine Persona non grata. Ich sollte also nicht mehr existieren. Ich hatte ja auch eigentlich auch ein unausgesprochenes Berufsverbot und da habe ich noch viel extremere Dinge gesagt, also hinsichtlich der Flüchtlingspolitik oder ja, und da hat keiner mehr reagiert. Also da ist keiner mehr drauf eingegangen. War ja auch klar, weil da habe ich auch nicht mehr gearbeitet, also ja, in dem Sinne. Ja, ja.
Das heißt, die haben dich geschlachtet wegen dieser einen Aussage?
Ja, natürlich, ja, ja. Ja, ich war offiziell, wurde ich nicht entlassen. Also anders als bei dir, man hat mich offiziell nicht entlassen, aber man hat auch keine Themen von mir mehr eingekauft. Also ich bin ja wie du, ich war feste, freie Mitarbeiterin und habe regelmäßig Themenvorschläge gemacht. Also man kann sagen, pro Woche 20 Themenvorschläge, davon wurden 18 oder 19 genommen, also 90%.
Was heißt jetzt bei dir feste, freie Mitarbeiterin? Warst du ein Subunternehmen?
Nee, ich war genauso wie bei dir mit den Prognosetagen.
Also das heißt auch Sozialversicherung, Krankenversicherung, alles über?
Alles über WDR,
okay,
aber keine Arbeitslosenversicherung. Ne? Ich bin so wie du, fester Freund.
Ich zahle, ich habe auch Arbeitslosenversicherung.
Ja, vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders. Ja. Also bei mir, ich habe eine Prognose gehabt, 8 Tage im Monat, später wurden das, 8 Tage im Monat, später wurden das 10. Und diese Prognose durfte ich nicht überschreiten. Ah. Aber du weißt ja, wie das ist. Also daraus kann man es, also man
hast du im Haus gearbeitet oder von zu Hause aus?
Von zu Hause aus, aber immer.
Ja, das ist anders.
Ich war ja Fernsehreporterin, ja, Fernsehhörfunk. Das heißt,
dann ist es schon ein bisschen
zu Hause
anders,
recherchiert.
Mein Arbeitsplatz war im ZDF, also bei 3
Genau, das geht ja auch gar nicht anders.
Bei mir ist dieses fester Freier, nee, das ist ja, ich hab das ja auch bei dir im Interview thematisiert, ja. Diese Arbeitsverträge, diese freien, für die freien Mitarbeiter im Fernsehen, das gibt es ja in der Zwischenzeit für alles, auch für Tonleute, für Kameraleute und so weiter. Das sind ja abenteuerliche Konstruktionen, die sich da ausdenken, ja. Da geht es ja wirklich auch nur darum, erstens mal Geld zu sparen, zweitens die Leute eben so zu beschäftigen, dass man sie jederzeit wieder los wird.
Das war ja bei mir auch die Situation. Also man hatte mich nicht gekündigt, braucht man ja eigentlich auch nicht. Denn
du hast einfach nur keine neuen Aufträge
mehr. Ich habe nur keine neuen Aufträge mehr bekommen. Und ich bin ja abhängig, also wenn ich Themenvorschläge mache, werden die eingekauft oder nicht. Und ab dem Zeitpunkt wurde halt nichts mehr eingekauft. Ja, und damit brauchte, also in der Öffentlichkeit wurde kommuniziert, Claudia Zimmermann wird nicht entlassen. Aber es wurde auch nichts mehr eingekauft. Ja gut, dann bin ich halt nicht entlassen. Also man lässt jemand dann so ausbluten. Ja, und dann kann man irgendwann nach einem Jahr sagen, ja, die hat nicht mehr gearbeitet und ja, jetzt ist sie halt weg.
Ja, das Abgefahrene bei mir ist nämlich, Es gibt einen Sonderkündigungsschutz, wenn du 20 Jahre lang beim ZDF als fester freier Mitarbeiter gearbeitet hast. Den hatte ich ja quasi schon. Ich war ja 22 Jahre.
Aber das hat nichts genützt, oder?
Das ist ja das, was wir jetzt gerade vor Gericht ausfechten. Mhm. Ja? Okay. Oder eventuell vor Gericht ausfechten.
Okay, mhm. Dass es Ihnen also, gar nicht so leicht war, eigentlich das durchzuführen. Ja,
ich habe das ZDF verklagt vor dem Arbeitsgericht. Das ist das Einzige. Ich meine, das größere Thema ist das Thema Meinungsfreiheit. Mhm. Deswegen bin ich hier. Ja? Ja, ja. Das mit Arbeitsrecht, das ist eine persönliche Sache zwischen mir und dem ZDF.
Ja, ja. Ja?
Und diese Meinungsfreiheitsgeschichte, der Grund, warum, warum wir gekündigt oder eben nicht mehr weiter beschäftigt worden sind, das ist ja das wesentlich Brisantere.
Ja. Ja?
Wobei die andere Sache auch brisant ist. Das müssen nur zwei verschiedene Themen.
Bei der
Themen.
Anderen geht es um Existenz. Also es war ja bei mir auch, ich habe ja auch vom
Arbeitsrecht. Nee, da geht es auch um Arbeitsrecht.
Ach so,
verstehst du,
genau.
Das meine ich. Ja. Ja? Diese prekären Arbeitsverhältnisse für freie Mitarbeiter, das müsste auch mal jemand unter die Lupe nehmen. Das war weil, du musst, fall mir ins Wort, bitte, ich bitte dich drum, wenn du sagst, Bodo, halt die Klappe, weil ehrlich, ich bin eine fürchterliche Schwafelbacke.
Ja, nein, das ist gut, was du sagst.
Pass auf, der Punkt ist ja der, arbeitsrechtlich, wenn das ZDF oder auch die ARD, wenn das Öffentlich-Rechtliche bei gewissen Firmen in kritischen Sendungen, poolen die bis ins Letzte, haben aber bei sich im Laden, ARD und ZDF, prekäre Arbeitsverhältnisse und Verträge, die sind so abenteuerlich, das sollte mal jemand mal.
Ja, und das war ja bei mir auch, dass ich habe dann auch einen Anwalt genommen, der hat gesagt, das gibt es gar nicht, solche Verträge. Was ist das? Das ist nicht okay, das ist nicht korrekt. Mhm. Also ich habe ja auch, also die festen freien Mitarbeiter haben ja im Prinzip auch keinerlei Absicherung. Das heißt, wenn die dann, so wie ich, dann rausgeschmissen werden oder nicht rausgeschmissen werden, es wird nichts mehr eingekauft von einem auf den anderen Tag, die haben ja noch nicht mal eine Arbeitslosenversicherung. Du fällst ja von einem, und das war ja bei mir, du fällst ja dann wirklich in ein Loch von einem super Einkommen, hast du ja kein Einkommen mehr.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Also du
und du hast dir wahrscheinlich auch, während du das noch hattest, nie Gedanken darum
gemacht. Nein, nie. Das ist ja,
warum auch?
Das ist ja auch die, ich sag mal so, das ist diese, damit schnürt man den Leuten ja auch wirklich die Kritik ab. Die Leute haben so eine Angst, dass die Themen nicht mehr eingekauft werden oder dass sie keinen Auftrag mehr bekommen, dass sie überhaupt keine Kritik äußern werden.
Mhm. Also ein freier Autor weiß dann schon, wenn er dessen das Thema vorschlägt, wird man auf ihn gar nicht mehr hören, wenn er ständig solche Themen bringt.
Ja, ich habe ja so, die Kollegen in den Studios, die freien, festen, freien Mitarbeiter, tolle Journalisten, wirklich. Also es sind keine Journalisten, wo man sagt, die können nichts oder die besten Journalisten, klasse.
Ja.
Aber die trauen sich nicht. Weil sie wissen genau, einmal Kritik ausgeübt, einmal, es gibt ja auch Kollegen, denen ist nach mir Ähnliches passiert. Mhm. Die würden damit auch nie an die Öffentlichkeit gehen, weil sie Angst haben, dass es dann noch schlimmer wird, dass sie wie ich ein ähnliches Berufsverbot bekommen.
Ja, ja.
Es traut sich niemand, es traut sich wirklich niemand, Kritik auszuüben, weil du stehst ja dann wirklich von einem auf den anderen Tag vor dem Nichts. Und dann, und wenn du, gut, meine Kinder sind jetzt erwachsen, aber wenn du kleinere Kinder hast, du hast ein Haus, du hast Verpflichtungen, das ist schon, da hängt eine Existenz mit zusammen.
Klar,
und gerade bei festen, freien Mitarbeitern, und das Programm wird zu 99% von freien Mitarbeitern gestaltet, die sind abhängig, wirklich 100%ig abhängig von den öffentlich-rechtlichen Anstalten.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, das unbedingt mal thematisiert werden muss. Ja? Also mein Vater war Kameramann beim Südwestfunk. So ein Arbeitsvertrag als Kameramann, wie er ihn noch hatte, das gibt es heute gar nicht mehr.
Ja?
Und auch, weil du das gerade erwähnt hast, ich will da noch mal drauf eingehen. Mhm. Als ich meine Kündigung bekam, hat die Vertreterin von der HR Personal mir wirklich gesagt, ich habe meine Briefe gekriegt, beide.
HA heißt Hauptabteilung.
Hauptabteilung Personal, ganz genau. Ja, ich habe meine Briefe gekriegt, habe meinen Dienstausweis schon abgegeben gehabt. Wir waren bei der mehr oder weniger Verabschiedung. Ja. Und dann habe ich nochmal so, also ich war de facto raus aus dem ZDF. Dann habe ich nochmal so in die Runde, oder beziehungsweise die Chefin da von der HA Personal, habe ich dann einfach so gesagt, ja, wie gehe ich denn jetzt weiter mit meinem Free TV um?
Mhm.
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was die rausgehauen hat. Ja. Die sagte, Punkt 1, wehe, sie machen das öffentlich, dass sie hier gefeuert worden sind.
Aha.
Wehe, sie das schlagen da draus in irgendeiner Form Kapital, wie auch immer sie das meinte.
Mhm.
Und drittens sagte sie, ohne Scheiß. Und sie löschen alles auf Mainz Free TV, was mit dem ZDF zu tun hat. Nachdem ich schon gekündigt war. Was denken diese Leute?
Mit welcher Grundlage hat sie das gedacht?
Ja, gar keine. Als ich das meinem Anwalt erzählt habe, hat er gedacht, ich komme vom anderen Stern.
Bei dem Prozess, du hast es auch in dem Interview mit Robert ja erzählt, wird dir ja vorgeworfen, eine gewisse Russlandnähe, ja, und Verschwörungstheorien.
So das war das, mit dem der Anwalt bei dem ersten Gerichtstermin, den ich hatte, ja, bislang, mit dem ZDF, dieser sogenannte Mediationstermin, wo einfach nur darüber entschieden wird, das ist Standard. Ja? Ja. Bevor man in eine Verhandlung geht, wird darüber gesprochen, ob man überhaupt eine Verhandlung macht oder ob man sich außergerichtlich einigt. Genau. Und dann war natürlich die Frage von der Richterin an den ZDF-Anwalt, was das ZDF mir vorwirft. Ja? Und da waren zwei Punkte dabei, ja? Da habe ich echt gedacht, ich falle vom Stuhl. Das eine war Russlandnähe und das zweite war, ich würde auf meinem Kanal ja Verschwörungstheorien verbreiten. Ja,
das geht gar nicht.
Nee. Nein, dazu kann ich auch immer nur sagen, ich sage, Russlandnähe, erstens mal, seit wann ist das verboten? Der Kalte Krieg ist vorbei, hallo. Ja? Und was das Thema Verschwörungstheorien angeht, da hätte ich gerne mal einen konkreten Austausch. Die sollen gerne mal bei mir vorbeikommen und mir nachweisen, wo das, was ich da auf meinem Kanal an Vermutungen äußere, wo das hakt, wo das dämlich ist, wo das nicht stimmt.
Naja, alles, was nicht in die Mainstream-Medien Ideologie reinpasst, sag ich mal, ist sofort eine Verschwörungstheorie.
Ja, eben,
oder danach pro-russisch. Ja. Also mir hat man vorgeworfen, ich sei extrem links, ich sei extrem rechts, ich sei pro-russisch, also nicht vom WDR, sondern ich sag ich mal...
Man hat hier beides, extrem links und extrem rechts vorgeworfen. Ja, ja. Von derselben Person
bevor? Nee, von unterschiedlichen Seiten. Ja, okay. Also es ist verrückt.
Ja, das ist verrückt.
Ja.
Was glaubt ihr, ist denn der Grund dafür? Will man sich jetzt als öffentlich-rechtlicher Rundfunk lieber solche Leute wie euch vom Hals halten, um den möglichen Kritikern vorzubeugen, hier, guckt mal, was ihr da für Leute vor und hinter der Kamera beschäftigt, dass die das einfach nur aus Bequemlichkeitsgründen machen? Oder glaubt ihr, ist es wirklich von ganz bestimmter Stelle angeordnet, weil man euch zensieren will? Weil man euch als Kritiker natürlich auch das Leben schwer machen will.
Nein, man will zensieren, absolut. Aber der Druck geht von oben nach unten. Also ich sag mal, die Studioleiter, die tun mir auch leid auf eine gewisse Art und Weise, weil die können nicht anders. Was sollen die machen? Natürlich, weil die würden sonst strafversetzt in eine Position, wo sie zwar nicht entlassen werden, aber ich sag mal, nichts mehr zu tun haben. Mhm.
Also ich finde, es ist so ein Erzeugen von einem vorauseilendem Gehorsam. Mhm. Es ist nicht ausgesprochen, ja? Also als Programmatik, wir betreiben jetzt Zensur und entledigen uns gewisser Leute, die uns meinungsmäßig nicht in den Kram passen. Das würde auch nie jemand aussprechen.
Das ist ja okay soweit.
Ja, aber
okay ist es nicht, aber das ist noch im rechtlichen Rahmen, wenn man die Leute quasi dahingehend manipuliert. Aber jemanden rauszuwerfen wegen freier Meinungsäußerung, das halte ich schon für justiziabel bzw. juristisch
relevant. Ist es, müssen wir nicht drüber reden.
Ja, aber es wird ja nicht in dem Sinne gesagt, dass freie Meinungsäußerung, es wird ja umschrieben, wie bei dir auch, so vorsichtig. Ne? Es wird ja nicht gesagt, wir schmeißen
den Schrauben. Er verbreitet Verschwörungstheorien, das bedeutet so viel wie, denen seine Meinung passt mir nicht. Der hat ein anderes Weltbild als ich. Und äußert dieses öffentlich. Das ist ja der Vorwurf.
Ja, aber denk doch mal einen Schritt weiter. Das mit dir haben deine Kollegen und die Leute bei dir im Laden auch mitgekriegt. Was dir passiert ist.
Natürlich, sicher. Es gab eigentlich, und die gibt es heute noch, zwei Gruppen. Es gibt eine Gruppe von Kollegen, die absolut nicht mehr mit mir sprechen. Manche kriegen auch Angst, wenn sie mich sehen in der Stadt. Also nach dem Motto, Hilfe, da ist die, was muss ich jetzt machen? Echt? Und es gibt, es ist nicht lustig. Und es gibt auch Kollegen, die sagen, eigentlich will ich ja nicht mit dir sprechen, aber naja, hallo, wie geht's dir? So, das ist ganz komisch. Ja. Und es gibt auch eine große Gruppe von Kollegen, die mich stützen. Also die auch mit, ich habe also beste Freunde beim WDR.
Ja, aber das meine ich doch. Denkst doch mal einen Schritt weiter. Ja. Weil das, was erzeugt denn diese Tatsache? An uns wird ein Exempel statuiert und was bewirkt denn das? Und dazu musst du nicht es irgendwo plakatieren oder sonst irgendwas, sondern alle, die das mitkriegen, wissen, ich sitze auf dem Sprungbrett. Ja? Ich sitze auf dem Kopf der Rakete und wenn ich irgendeinen blöden Spruch oder irgendwas Falsches sage, dann fliege ich auch. Mhm. So entsteht vorauseilender Gehorsam.
Natürlich, ja.
Der wird nicht erklärt. Mhm. Es wird nicht, wie sagt man, sag du erstmal.
Wir haben unser Interview genannt, bestrafe einen, erziehe Tausende.
Ja, genau.
Ja,
so. Das Wort Exempel statuieren,
das macht nicht ein. Wie heißt das Wort? Das andere für Opportunismus.
Natürertum.
Nein. Konformität. Konformität ist der Punkt.
Okay.
Du kriegst eine Konformität hin, indem du einen exemplarischen Fall Und das ist, auf dieser Ebene läuft im Moment es sowohl medial als auch politisch ab.
Es gibt auch diese Aussage von dem Klaus Kleber. Es ging darum, dass eben behauptet, oder es war, ist schon länger her, ein paar Jahre, so nach Motto, der Vorwurf, in den Medien wird ja alles so porträtiert, dass es dem Kanzleramt passt. Und da gab es dann eben eine Sendung mit Kleber, ja, der dann gesagt hat, also bei mir hat niemand angerufen.
Also Klaus Kleber finde ich ein absolut wahnsinniges Beispiel. Denn, also, es gab ja die Wahlen in den USA und also aus politischen Gründen habe ich also schon früh gesagt, Trump wird Kandidat. Und er wurde auch Kandidat und alle haben mich ausgelacht, haben gesagt, alle Journalisten, ich kenne ja die Claudia Spind, der ist Kandidat. Ich habe gesagt, er wird auch noch Präsident. Da haben mich alle ausgelacht und haben gesagt, niemals wird er Präsident. Klaus Kleber hat ja diese Sendung Kleber klärt, die hat er auch in YouTube, hat er da seine Videos. Unterhalb der Gürtellinie wurde Trump beschimpft von Herrn Kleber. Ganz, ganz schlimme Videos, wo ich mich geschämt habe, wo ich gedacht habe, wie kann ein Journalist solche Videos machen? Mhm. Wir wissen ja, ne, am Wahlabend war ARD noch überzeugt, also er wird nicht Präsident, ne, also Hillary wird gewinnen und so
nicht
weiter.
Nicht nur ARD, alle.
Am Tag nach der Wahl waren all diese Videos gelöscht.
Ach, sieh mal
an. Ja, die sind weg. Die sind weg. Also ich habe ein paar auch, habe ich mir kopiert, mhm, und die waren dann als privat eingestuft. Also kann man auch bei YouTube, wenn man auf dieses Profil schaut, kann man das auch sehen. Da sind einige als privat
eingestuft. Hat er dann heiße, kalte Füße gekriegt?
Oder? Ja, natürlich, weil es ist ja klar, wenn also in Deutschland, die meisten Journalisten haben ja gedacht, er wird nicht Präsident.
Mhm. Also kann man sich auch aus dem Fenster lehnen.
Das ist ja noch armseliger.
Ja, und waren ja davon überzeugt, dass er nicht Präsident wird, also bis zum Schluss. Ja. Dann wurde er Präsident und dann haben sie gesagt, oh Gott, wir müssen ja auch noch, wir brauchen da Korrespondenten, wir müssen über ihn berichten. Wir löschen lieber diese Videos. Das waren ganz schlimme Videos. Da wurde er als teilweise, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas so Idiot mit Toupet und also wirklich ganz schlimme Sachen, die man auch über seinen schlimmsten Feind so nicht sagt. Und die hatten keinen Inhalt, das waren keine inhaltlichen Videos, das war einfach nur so eine Beschimpfung, Hetze. Ja, so eine Hetze, in, Beschimpfung unterhalb der Gürtellinie.
Aber Claudia, das ist ja in gewisser Weise noch ekliger. Ja, wenn du eine Haltung gegenüber einer Person hast, dann hast du die entweder, du hast sie nicht. Ja. Das heißt, wenn Präsident hin, Präsident her, wenn das wird, entweder du bleibst auf deinem Standpunkt, aber dann noch zurückrudern. Ja. Also ist sowas zu machen, wie du sagst, eklig, ist schon eklig genug, aber wenn er dann Präsident wird, dann auch noch so peinlich zurückrudern.
Und dann alles schnell löschen. Oh. Das hat mich so wahnsinnig geärgert, wo ich gedacht habe, was ist das? Was ist da los?
Das beantwortet doch alle Fragen, was Klaus Kleber wohl offensichtlich für ein Mensch ist. Der hat überhaupt keinen Rückgrat, der hat überhaupt keine Haltung. Er ist zwar sicherlich pro, deswegen ist er wahrscheinlich auch bei der Atlantikbrücke. Deswegen sind die wahrscheinlich auch so glücklich, dass sie ihn haben.
Ja, und weil verdient sie genau 600.000 im Jahr, doppelt so viel wie die Kanzlerin.
Also ja, da sieht man schon, da gibt es ja massenhaft Leute.
Was für eine Position so ein Alpha-Journalist in unserer Gesellschaft dann eben auch hat.
Ja, ich denke, und ich sehe das genauso. Also die drehen sich mit dem Wind, je nachdem aus welcher. Also ich meine, am Anfang hat man ja auch gerade bei ARD und auch ZDF, Trump war ja das allerletzte, wurde ja fertig gemacht oder, ne, also immer egal, immer nur negative Berichterstattung.
Du saßt
das hat
bei
sehr
der Bericht
stark nachgelassen. Ja. Es gibt kaum mehr negative Berichterstattung über Trump in deutschen Medien. Also anfangs war das ganz viel, jetzt aber ist es immer weniger, es wird immer weniger.
An dem Wahlabend selbst, da hast du vollkommen recht, die saßen ja alle wirklich da und waren völlig geflasht.
Ja.
Du merktest, die gesamte Berichterstattung war schon darauf ausgerichtet, dass Clinton es wird.
Ja.
Mhm. Die also saßen alle da und sagten so, scheiße, was machen wir denn jetzt? Es ist tatsächlich Trump geworden, wie geht das?
Ja. Am Morgen nach der Wahl habe ich mit einer jungen Frau mich unterhalten, also ich war da in einem Hotel und an der Rezeption, sagte ich, was sagst du dazu, Trump hat gewonnen, sagt sie, ich bin so enttäuscht, ist er, aha, ich dachte, okay, hat sie, ich sage, wieso bist du so enttäuscht, sagte, ja, wegen euch, wegen den Medien, ist er, wieso das, bis zum Schluss haben alle uns glauben gelassen, dass Trump absolut verlieren wird und jetzt hat er doch gewonnen. Mhm. Und sie war enttäuscht über die Berichterstattung im Vorfeld.
Okay.
Das war wirklich so ein Armutszeugnis, wo bis zum Schluss allen Leuten vorgemacht wurde, Trump kann nicht gewinnen.
Ja, ja. Ich bin um nachts um eins ins Bett gegangen, weil ich mir gedacht habe, das tue ich mir nicht mehr weiter an, die Feier, dass Hillary das gewinnt.
Ja.
Und als ich dann am Morgen um 8, 9 den Fernseher angemacht habe, kam im Ticker unten, Trump zieht ins Weiße Haus
und
ein. Da war ich echt so.
Ja. Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder das sind vollkommen unfähige Journalisten, vollkommen unfähig, bis zum Schluss von einer Wahl zu glauben, dass der Gegner, also sozusagen, oder also dass die andere Person gewinnt, oder es ist Manipulation. Sorry, das ist für mich, gibt es da nur zwei Möglichkeiten.
Die haben es so lange wie möglich hinausgehalten. Ich habe mit dem Frank Stone am Wochenende gesprochen und der hat in der Wahlnacht einen amerikanischen Blog verfolgt, den er schon lange kennt. Mir fällt der Name leider nicht mehr ein. Und der hat eigentlich schon Stunden vorher, hat er eigentlich schon gesagt, okay, jetzt ist eigentlich so gut wie klar, die entscheidenden Staaten hier und hier, da hat er jetzt schon gewonnen. Und diese Informationen haben die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland erst viel, viel später dann rausgehauen, als es wirklich offensichtlich war. Und erst dann haben sie umgeschwenkt in der Berichterstattung und dann ging es auch innerhalb von Minuten, peng, peng, peng und plötzlich. Also am Anfang war ja irgendwie 85% der Stimmen hat Clinton schon. Da war so ein Balken, Clinton, Trump.
Ja, ja genau. Da waren aber, glaube ich, nur 3 oder 4 Bundesstaaten ausgezählt.
Ja.
Ich sage euch eins, wisst ihr, wer derjenige war, der sich am allermeisten darüber gewundert hat, dass Trump Präsident geworden ist?
Er selber, oder?
Ja. Ja. Er hatte eine Wahlparty organisiert, die war wirklich in einem seiner Gebäude oben, so eine ganz kleine Soiree. Ja. Der hat wirklich nicht damit, also wenn einer nicht damit gerechnet hat, Präsident zu werden, dann Trump selbst. Das sahst du ihm auch an. Als er wirklich, der hat sich einen Spaß draus gemacht. Dieser ganze Wahlkampf war für ihn einfach ein Event. Er hat gesagt, geil. Jetzt, ja, es gab ja Bekannte von ihm, die wirklich gesagt haben, nach diesem Correspondent-Dinner, weißt du, vor einem Jahr, wo Obama ihn so vorgeführt hat, da haben Bekannte von ihm gesagt, das war der Punkt, wo Trump gesagt hat, jetzt komme ich und werde Präsident. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt. Ja?
Du meinst, ich denke, er ist damit angetreten, dass er scheitern wird? Glaubst du wirklich?
Das war ihm scheißegal. Der wusste ja, wer hinter Clinton steht. Er ist doch auch kein Republikaner, überhaupt nicht. Mhm. Ihr wisst, Trump war mal Demokrat, Trump war mal parteilos, hat mal für diese Alternative, diese freie Geschichte, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja, mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Und am Schluss war es wohl offensichtlich so, dass er gesagt hat, das Einzige, wo es funktioniert, sind die Republikaner, also mache ich es da.
Das würde eigentlich aber auch sein Verhalten widerspiegeln oder erklären, weil er so gut wie nichts arbeitet als Präsident. Also der liest nicht, der lässt sich alles nur vortragen. Der hat ein paar Fernsehsender, die er konsumiert.
Der ist nicht der Einzige. Ronald Reagan war genauso.
Ronald Reagan war eine Schauspielpuppe, die von dem Bush, dem Älteren, im Hintergrund gesteuert wurde. Der war unfähig, einen einzigen Satz in die Kamera zu sagen. Das weiß nur niemand.
Außer 5 Minuten bombardieren wir Russland.
Ich glaube, dass Trump wirklich überhaupt, ja, vielleicht hat er nicht damit gerechnet, aber er hat auf gar keinen Fall damit gerechnet, was für ein Arbeitspensum ein POTUS hat, President of the United States. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es ihn eigentlich nervt eher so. Das merkst du ja auch so.
Nee, in der Zwischenzeit nicht mehr. Und gut, ich meine, in dem Thema könnten wir uns jetzt völlig verlieren.
Ja, klar, das ist jetzt eigentlich
aber
auch nicht unser Thema.
Aber lass uns da vielleicht von wegkommen.
Das Thema, worüber wir sprechen, ist ja eigentlich Manipulation in den Medien und wie mit Menschen umgegangen wird, die eben nicht medienkonform sind. Ja.
Oder nennen wir es schleichende Manipulation.
Ja, da könnte ich auch noch was sagen jetzt zu der Wahl in Bayern. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, also wenn man die Wahlergebnisse sich anschaut, egal was man von der AfD hält, die Sieger war die AfD. Im Stimmenzuwachs war es die AfD. Man kann immer von der einen oder von der anderen Seite berichten. Es hätte ja auch überall Berichterstattung sein können, unglaublicher Wahlsieg oder für die AfD. Von null auf immerhin die drittgrößte Partei.
Ja, ja.
Ne? Also das hätte man auch so kommunizieren können. Es wurde aber kommuniziert, toller Gewinn für die Grünen, die CSU wurde abgestraft. Irgendwie so.
Genau, ja.
Es war nirgendwo, wurde thematisiert, was für ein unglaublicher Wahlsieg das war für die AfD.
Mhm.
Und das meine ich auch mit Journalismus. Man kann es von der einen Seite oder von der anderen Seite
immer
sehen. Also es hat immer zwei Medaillen.
Und ich war mal froh, dass nicht der Fokus auf der AfD lag.
Ja, aber
weil überleg doch mal, seitdem es die AfD gibt, prügelt der Mainstream auf sie drauf.
Ja.
Ja, um sie zu verhindern oder klein zu kriegen.
Und je mehr sie prügeln, je stärker werden sie.
Und das ist die Parallele zu Trump.
Ja. Wenn man sich die Berichte der Wahl anschaut, dann fällt auch immer auf, wenn die Balkendiagramme kommen. Es ist ja dann oft so, dass das prozentual eingeblendet wird. Stärkste Kraft, zweitstärkste Kraft, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Dann kommen irgendwann sonstige. Und egal wie viele Prozentpunkte die AfD in welchem Bundesland hat, die stehen immer nach sonstige. Die stehen ganz weit rechts auch noch. Ich weiß nicht, ob die wie wenn sie gar nicht dazugehören. Die stehen noch hinter sonstige.
Ja, sie tun doch auch alle so. Die Sprachregelung war doch, in irgendeiner Bonner Runde war doch die Sprachregelung, wir die demokratischen Parteien. Und damit wollte man rhetorisch ganz klar die AfD ausschließen.
Aber ich glaube, das ist ja auch das große Problem, welches wir zurzeit haben. Ich nenne das auch teilweise Ignoranz und Arroganz der Mainstream-Medien.
Mhm. Ja.
Weil man davon ausgeht, dass alle Leute so denken müssen wie sie.
Ja. Mhm.
Und die Leute, die nicht so denken, sind sofort rassistisch, rechtspopulistisch, dumm, was auch immer. Und das ist diese Arroganz und Ignoranz dieses Bildungsbürgertums.
Das ist die grundsätzliche Frage, die ich ja auch in einem meiner letzten Beiträge gestellt habe. Wer treibt wen vor sich her? Die Politik, die Medien oder die Medien, die Politik? Wer steuert denn in diesem Land das Meinungsbild?
Also ich
das,
glaub,
was wir denken, was Mehrheitsmeinung ist. Wer steuert denn das?
Ich glaube, dass die Mainstream-Medien im Augenblick, Mainstream-Medien, Politik und Wirtschaft, dass die arbeiten zusammen, Hand in Hand.
Nee, ich glaube einfach, in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, dass die Politik schon Zuschauer bei der ganzen Sache sind. Die reagieren nur noch. Die sind gar nicht der aktive Part.
Ich würde sagen, weder Politik noch Medien, weil das nur Institutionen sind, die dann letztlich quasi nur eine ausführende Wirkung haben.
Ja, wenn du so davon ausgehst.
Ja, genau. So hart wollte ich es gar nicht formulieren.
Es ist das Kapital, folge dem Geld.
Ja. Das ist ja das, was ich auch immer sage, das ist die Finanzpolitik, das ist der Neoliberalismus, die machen die Politik. Das ist klar.
Du hast ja vorhin erzählt, mit was du dich in deinem YouTube-Kanal primär auch befasst.
Ja. Das ist unfassbar.
Erzähl mal, das ist nämlich wirklich, das ist ja ein ganz spannendes Thema.
Ja, also das ist, da geht es um Finanzpolitik und ich meine, wir reden immer über, Deutschland ist Exportweltmeister, aber der Export wird im Endeffekt von den Bürgern bezahlt über Target 2. Mhm. Das ist ein bisschen kompliziert, ist ja auch extra so kompliziert gemacht, damit es kein Mensch versteht. Ja, MiFID 2. MiFID 2 bedeutet freie Finanzdienstleistung in ganz Europa und macht es damit auch korrupten Finanzdienstleistern möglich, in ganz Europa Leute mehr oder weniger unbehelligt übers Ohr zu hauen. Das hat MiFID 2 erst möglich gemacht. Wir haben zwar Finanzaufsichtsbehörden in Deutschland, die BaFin, es gibt auch eine europäische, die ESMA, europäische Finanzaufsichtsbehörde, der aber immer wieder dann die Hände gebunden sind, weil sich diese Finanzdienstleister in Zypern und in Malta registrieren.
Hm.
Und Geldwäsche, also zum Beispiel Thema Geldwäsche, Deutschland ist ganz vorne mit dabei, international bei der Geldwäsche. Also Deutschland ist ein Geldwäscheparadies. Das ist bei Finanzexperten bekannt. Und es wird nichts gemacht, aber rein gar nichts. Im Gegenteil, die werden geschützt. Es gibt auch kein einziger Staatsanwalt, der ein Verfahren gegen ein, nenne das mal, korruptes Finanzunternehmen eröffnet.
Da kommt eine
Dienstanweisung von oben und dann wird das Verfahren erst gar nicht eröffnet. Da geschehen Sachen, die sind unfassbar.
Staatsanwälte sind weisungsgebunden.
Weisungsgebunden, genau.
Die sind nicht unabhängig und der Vorgesetzte ist der Innenminister.
Ja, klar.
Deswegen gab es keine Verfolgung des Mordes an Uwe Barschel.
Ja.
Lauter solche Geschichten werden dann einfach von oben unterdrückt. Ja.
Also deswegen hat ja also zum Beispiel heute ist der Todestag von Daphne Caruana Galizia, meine Kollegin in Malta.
Letztes Jahr.
Gestern war das.
Die sich auch genau mit dem Thema auch befasst hat.
Ja, das war genau das Thema. Ich habe ja auch mit ihr ab und zu mal Kontakt gehabt.
Du kanntest sie persönlich.
Nein, nicht persönlich, nur telefonisch. Also, sie hat die gleiche, also ich habe Zypern, ich habe in Zypern, also zum Thema Zypern Korruption, Finanzkorruption, kriminelle oder korrupte Online-Broker recherchiert und sie hat in Malta recherchiert. Nur der Unterschied war, sie hat Namen genannt und sie hat natürlich auch Namen von Politikern genannt. Mhm. Das war natürlich sehr gefährlich.
Wurde das in irgendeiner Art und Weise aufgeklärt? Wer das war? Oder in Malta ist das alles
korrupt? Nein, das wird nie aufgeklärt, das ist doch klar. Also es gab jetzt wieder neue Ansätze sozusagen, wo die Verwandten gesagt haben, das muss auf, oder auch andere Journalisten. Das wird nicht aufgeklärt. Also es gibt zwar Leute, man hat ein paar Leute festgenommen, irgendwelche, ich sag mal, zwischen Klammern arme Würstchen, die sitzen dann vielleicht 3, 4 Jahre im Gefängnis und kriegen dafür ein paar Millionen. Also, das ist...
Ich meine, die da die Autobombe gelegt haben, sind ja Handlanger.
Ja, natürlich.
Wir reden beim Finanzkapitalismus wirklich in den obersten Etagen von Leuten, die genug Geld haben, sich professionelle Killer zu organisieren.
Und
die machen das auch. Ja. Das ist ja der Punkt. Mhm. Auf der politischen Ebene ist das ja wirklich nur so ein mediales Abwatschen und hier und da mal, weißt du? Aber wenn du wirklich ans Eingemachte gehst, lässt du dein Leben aufs Spiel.
Aber sie war ja nicht die Einzige. Es gab ja danach noch den Mord an eine Kollegin aus Bulgarien und vor kurzem, das war im Oktober. Und jetzt halt Jamal Khashoggi, ne? Also,
das sind alles Leute,
die sich mit Finanzkorruption beschäftigen. Ja. Es geht nie um, schau dir an, wo die Finanzen sind, dann weißt du, wo die Macht ist. Mhm. Politiker machen das, ich nenne das wirklich so Finanzmafia oder die Finanzmächte, die Finanzelite.
Finanzmafia ist gut.
Wir haben in Europa
die
eine
arbeiten auch so.
Und das ist das, was mich wahnsinnig ärgert, denn in den USA sind die Kontrollen wesentlich strenger. Mhm. Also haue ein Amerikaner um $20,000 übers Ohr, dann wird deine Firma sofort dicht gemacht. Mhm. Deswegen sind die auch in Amerika überhaupt nicht aktiv. Die sind alle in Europa aktiv. Mhm. Alle in Europa aktiv.
Okay.
Registriert in Zypern, registriert in Malta, seit kurzem registriert in den osteuropäischen Ländern, Bulgarien, Rumänien und in Irland, also in einige Register. Das ist Wahnsinn.
Europa ist das Paradies. Was ist denn der Grund, dass so viele Journalisten oder die wenigsten Journalisten sich diesen Themen annehmen? Weiß man von vornherein, dass das ein vermintes Gebiet ist als Journalist, dass man da gar nicht erst anfängt zu recherchieren?
Ja, A, wird man die Themen nirgends los, weil wenn ich recherchiere zu diesen Themen, kann ich die selber auf meinem Channel, Games of Truth, kann ich die teilen.
Aber du würdest sie nie irgendwo öffentlich-rechtlich unterbringen?
Nein. Mhm. Ich habe ja auch viel Kontakt mit auch sehr, sehr guten Journalisten in den Mainstream-Medien, die mir auch alle sagen, das kriege ich nicht unter, das ist zu kompliziert. Das Problem ist auch, man kriegt auch sehr, sehr schwer nur Informationen. Und ich brauche ja auch für so einen Artikel, wenn ich Namen nenne, also im Handelsblatt oder bei Kapital oder sonst wo, brauche ich ja auch immer die definitiv die Beweise. Mhm. Und diese Firmen, die dahinter stecken, die haben auch so viel Macht und extrem viel Geld. Das bedeutet, wenn da irgendwas drinsteht, was nicht hundertprozentig stimmt, dann gibt es sofort eine Klage und eine Strafe von 100.000 Euro oder eine halbe Million Euro. Das spielt keine Rolle. Die gehen bis zum Äußersten.
Ja. Und das kann sich das Blatt nicht leisten.
Ich habe ja auch schon Klagen gehabt. Die habe ich immer sozusagen mit einem Vergleich, weil ich habe mit einer Rechtsanwältin telefoniert und die hat mir gesagt, Frau Zimmermann, bitte gehen Sie nicht so weit. Die Leute haben so viel Macht und so viel Geld. Mhm. Sie haben keine Ahnung. Doch, ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung.
Und deswegen wäre es so irrsinnig wichtig, dass das Öffentlich-Rechtliche sich dieser Dinge annimmt.
Ja.
Weil die haben eine Rechtsabteilung, die finanziell gescheit aufgestellt ist.
Ja, aber das ist nicht im Sinne der Politik.
Ja, natürlich.
Das ist ja das Problem.
Und dann können wir uns, da haben wir doch schon die Antwort auf die Frage, wer sind die treibenden Kräfte, solche Leute wie dich und mich zu schaffen oder euch. Ja? Oder uns unmöglich zu machen, auch mit dem, weil wir nehmen diese Themen ja mit hin. Mhm. Und du siehst ja an dieser Kollegin, was du gerade sagtest, auch an dir, einfache kleine Blogger setzen ihr Leben aufs Spiel.
Ja,
hallo?
Ist,
Wenn dann im Öffentlich-Rechtlichen ein wirklich bekanntes Format, was weiß ich, Monitor, Panorama, Frontal, was auch immer, Frontal 21, wenn die sich solcher Themen annehmen würden, da wäre wirklich...
Die nehmen sich ja solcher Themen an, unter dem Motto, wir recherchieren, wir haben ein tolles Thema. Nicht immer, es gibt auch gute, super gute Reportagen. Von Frontal. Und also will ich jetzt nicht sagen, dass die gar nichts machen. Um Gottes Willen, die haben tolle Reportagen. Aber oft ist es so, dass die Reportagen erst nachher kommen. Also zum Beispiel auch die Panama Papers. Nachher kamen die Reportagen, als alles geschehen ist, als sie längst ihr Geld auf den Offshore-Inseln hatten. Das ist denen, die da sitzen, ich sag mal so, die Milliardäre, die sitzen und lachen sich kaputt. Oh, das ist ja alles, hat alles schon stattgefunden.
Ja, vor allen Dingen, worum ging es denn bei den Panama Papers? Bei den Panama Papers war doch die Veröffentlichung der Panama Papers Story war doch ein Kollateralschaden, den man in Kauf genommen hat. Mhm. Weil man wollte Putin ans Bein pissen, so hat man es ja auch verkauft.
Ja.
Und dann haben die wirklich nur in Panama einen Spatenstich gemacht und da schoss ihnen schon das Blut entgegen von all den Leichen, die da begraben liegen. Und die haben was sie geschaufelt, bis sie die Leiche von Putin gefunden haben, die haben sie in der Presse vorgezeigt und den Rest haben sie wieder zugeschaufelt. Wir hätten jahrelang Panama Paper Berichterstattung machen können.
Das wollte ich gerade sagen. Das hat sich ja nichts geändert.
Ja,
es findet ja alles weiter statt.
Das ist doch schon so peinlich.
Panama Paper 2, 3, 4, 5.
Da gibt es ein riesen Recherchenetzwerk, um das ein riesen Wind gemacht wird und so weiter. Und was machen die nach dem ersten Spatenstich? Schaufeln die schnell wieder zu. Dann, oh mein Gott, wir haben hier wirklich, wir könnten hier jetzt jahrelang Leute, und das wäre nötig.
Das ist ja auch das Problem mit der Finanzkrise, 2008 Finanzkrise. Es hat sich gar nichts geändert.
Nichts.
Im Gegenteil, die sind, diese Fonds und Banken sind noch reicher geworden.
Ja, na klar.
Dass eine Krise kommt, weiß jeder. Es klappt wieder zusammen und dann dürfen die Steuerzahler die Banken wieder retten. Aber es wird nicht darüber berichtet, über die Gefahren, die zurzeit.
Wir warten stündlich drauf.
Ja,
wir aber warten stündlich drauf, dass das Ding implodiert.
Wo sind die
und
Berichte?
Und das wird dagegen, wenn das jetzt implodiert, ja, wird 2008 dagegen Lauschlüftchen
sogar
sein.
Es wird, ja. Aber keiner berichtet weiß, darüber. Und sind ja wir die einzigen Menschen, die irgendwie darüber nachdenken?
Tolles.
Nein. Nein.
Sowieso. Aber tolles Beispiel. Pass auf. Ich habe ja für Makro gearbeitet. Ja? Für,
das
für
das
Wirtschaftsmagazin in Auftreuhäusern. So. Makro war ja vorher die Börse. Und in der Börse war relativ häufig Max Otte.
Professor Max Otte.
Professor Max Otte, mhm, war dort Gast. Mhm. So. Professor Max Otte war ja auch einer der wenigen, der wirklich vorausgesehen hat, was da kommt. Ja? Ja? Wie, mhm, wie Dirk Müller.
Ja, so. Ja, Dirk Müller, genau. Der sieht genau die Kurs.
Genau, so. Das heißt, wir haben die einzig kompetenten Leute, die 2008 schon vorausgesagt haben. Ja? Und jetzt ist Folgendes passiert. Und vor allem, ich kann mich noch erinnern an eine Börsensendung, werde ich nie vergessen. Das war auch, das muss so 2008 gewesen sein, kurz danach. Da hieß es ja immer, ja, wir haben jetzt eine Finanzkrise und was alle sagten so, ja, in einem halben oder einem Jahr wird das vorbei sein. Das war so narrativ. Mhm. Und dann haben sie in der Börsensendung Max Otte zu Gast gehabt und haben ihn gefragt und gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Was denken Sie denn? Wie lange wird uns diese Finanzkrise noch oder was ist denn bisher ans Licht gekommen? Von dem, was da ja, Schaden anrichten kann. Und Otte sagte wirklich, werde ich nie vergessen, weil ich fand es so genial, weil die Reporterin fragte ihn, ist das nur die Spitze des Eisbergs? Und Otte sagte, brottrocken, sagte, nee, das ist nur ein Schneeball, der auf der Spitze steckt. Ja? So. Und jetzt habe ich, das war eine der letzten Sachen, die ich noch erfahren habe von der Chefredakteurin von Makro, weil ich die gefragt habe, hier Leute, der Otte hat doch damals schon das vorausgesagt, wäre doch jetzt im Moment ein super Gast für eine kritische, gesagt, nee, den dürfen wir nicht mehr einladen,
mhm,
weil der sich also zur AfD sympathisiert, was ja auch nicht wirklich stimmt. Er hat nur gesagt, die AfD ist jetzt eine Partei, die gibt's nun mal und ein paar, mhm, Sachen sind ja auch nicht schlecht. Und jetzt wird Max Otte der Einzige, der wirklich, guck dir diese Pfeifen an, die uns da als Experten präsentiert werden.
Ja, aber das ist ja gerade der Sinn dieser Talkshows und dieser Programme. Diese Weisung, ihn nicht mehr einzuladen, kommt von ganz oben.
Ja, ja, natürlich.
Die kommt von ganz oben.
Natürlich, aber an diesem Punkt sehen wir doch, müssen wir uns die Frage stellen, ja, ob wir eine Medienzensur haben. Ja, wir haben sie.
Ja.
Punkt.
Man kann das auch an einem Beispiel erkennen, das wir jetzt gerade eben schon mal ganz gut angesprochen haben. Khashoggi, mhm, du hast es gerade so in einem Nebensatz schon mal gesagt. Ich finde, das sollten wir auch mal ein bisschen aufdröseln, weil das ist ja zum einen ist es wirklich bizarr, was da passiert, mhm, ist. Und zum anderen, finde ich, wirft es ein gutes Licht darauf, wie mit Medien, wie mit Nachrichten umgegangen wird, wenn sie in dem Land passieren oder wenn sie in dem, ja, Land passieren. Überleg mal, wenn diese Situation jetzt in Russland passiert wäre. Ein Systemkritiker geht irgendwo in der Türkei in die russische Botschaft. Seine Frau sagt, er ist nicht mehr rausgekommen. Später stellt man fest, dass ein russisches 15-köpfiges Killerkommando mit Knochensägen bewaffnet in dieses Konsulat geht und er plötzlich verschwunden ist. Was wäre los, wenn das in Russland passiert wäre? Wir hätten jetzt seit Tagen, hätten, ja, wir nichts anderes wie Sonderberichterstattungen, Live-Schalten, Krisengipfel, Schlagzeilen und so weiter und so fort. Und was passiert jetzt momentan?
Ja. Es wird alles
ja, es wird schon behandelt, aber man versucht die ganze Zeit, dass das, ja, nicht so hochkocht. Es wird jetzt schon eine Geschichte vorbereitet, die jetzt auch wahrscheinlich so lanciert wird. Das wird es offiziell bleiben. Ein Verhör ist schiefgegangen. Ja. Es ist schiefgegangen. Da war ein übereifriger Beamter wohl etwas zu hart bei der Befragung und irgendwie ist er gestorben. Dass dabei aber Leute unterwegs waren, die den zersägt haben und den Einzelteilen in Koffern ausgeflogen haben im Privatjet. Das ist bei dieser Geschichte, mhm, gar nicht drin.
Wo ist die kritische Berichterstattung von ARD, ZDF, Süddeutsche, Spiegel? Wo ist die kritische Berichterstattung zu diesem Mord an diesen Journalisten?
Zu diesem bestialischen Meuchelmord, den man gefoltert hat und zerstückelt hat.
Wir kriegen bis heute die Polukowskaja aufs jedes Mal, wenn es um das Thema Russland und Pressefreiheit geht, schmieren sie uns Polukowskaja aber so dick aufs Brot.
Oder die Skripals.
Oder Skripal.
Ja.
Also, Michael Hastings, halt, sagt einen von euch hier Michael Hastings noch was?
Gleich, es passt
sagt nicht, dir was?
Nee. Es passt nicht ins Bild. Ich habe den Namen parat, aber lass mich kurz den Gedanken noch aufzeichnen. In den letzten Jahren wurde ein anderes Bild versucht zu zeichnen versucht von Saudi-Arabien, indem man das als Land mit präsentiert hat, das sich aus traditioneller Schwere so langsam löst. Der Kronprinz macht jetzt eine auf Reform. Die Frauen dürfen jetzt endlich Auto fahren.
Das ist auch ein Wahnsinn.
Es gibt Reformen, das Land blüht auf. Es gab mehrere wohlwollende Berichte aus den Öffentlich-Rechtlichen, die Saudi-Arabien so ein bisschen als das neue Traumparadies gezeichnet haben.
Ja, das ist natürlich übertrieben, aber ein Stück weit stimmt es schon.
Also man hat so eine Goodwill-Promotion-Tour gemacht mit Saudi-Arabien.
Nicht nur, Robert, es war auch zum Teil, es ist in Saudi-Arabien durch diesen Führungswechsel wirklich was losgetreten worden. Also der kocht das nicht zu klein und macht ja jetzt nicht nur eine reine Zeitungsente draus. Das stimmt schon. Aber jetzt, wo die Möglichkeit da wäre, mal wirklich, weil auch mit Support von Saudi-Arabien, mal wirklich die Scheiße ans Licht zu bringen. Weil jetzt ist es, vorher ging das einfach nicht, weil Amerika und Saudi-Arabien waren so. Da kamst du nicht rein.
Aber dieser Reformationswille, der kommt ja nicht, weil die jetzt erkannt haben, dass die Demokratie das Beste ist, sondern weil intern so viele Reibereien waren. Der Mohammed bin Salman, MBS, wie er so genannt wird, der jetzige de facto Herrscher, weil der Prinz... Der König ist ja eigentlich de facto entmachtet. Der hat ja nur aufgeräumt und seine eigenen Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Der hat ja die Hälfte der Verwandtschaft verhaftet und hat die erstmal in den Knast gesteckt. Okay, der Knast war ein Fünf-Sterne-Hotel, aber die kamen erst raus, nachdem sie Milliarden gezahlt waren. Das ist, ich würde das jetzt nicht als Reformwillen der einsichtigen Regierungselite bezeichnen, sondern einfach nur der Druck der inneren Reibungen war so groß, dass die jetzt sich gegenseitig die Augen ausstechen. Und was man in unseren Medien dann darüber gemacht hat, war dann einfach so, ja, dass dieses Land jetzt diese bleierne Schwere aus dem Mittelalter überwunden hat und endlich vorangeht. Die hacken 100 Mal im Jahr den Leuten die Köpfe ab auf offener Straße.
Wegen Kleinigkeiten.
Schwule werden verfolgt.
Das geht nicht ins Detail, ihr Lieben.
Homosexualität wird mit dem Tod bestraft. Frauen haben keine Rechte und so weiter. Wo sind denn die kritischen Stimmen in unseren öffentlich-rechtlichen Medien, gerade was bei den Grünen angeht? Wo ist denn da der kritische Journalismus, wenn es darum geht, die Frauenrechte zu
oder der Jemenkrieg. Hallo,
Jemenkrieg wird ganz totgeschwiegen. Das ist also unfassbar.
Die Aussage von Kleber war, weil durch andere Berichterstattungen der Jemenkrieg so nicht mehr so viel Platz hat. Der Syrienkrieg nimmt in der Berichterstattung so viel Raum ein, dass für den Jemen kein Raum war. Und das hat er gesagt nach 3 Wochen Volleyball, Olympia und Gedöns. Mhm. Ja. Das ist die offizielle Erklärung.
Erklärung. Das war nur so beiläufig. War eine Anmoderation, die ging im Prinzip los durch die Berichterstattung in Syrien und Russland und Skripal. Und es ist ja so wahnsinnig viel los auf der Welt. Mhm. Wollen wir jetzt auch mal den Jemen löschen? Also die haben die eine Minute, die sie darüber innerhalb von einem Monat berichtet haben, haben sie auch noch so wie, das müssen wir jetzt auch noch machen und so weiter verkauft. Ja.
Also guck mal, dich haben sie wegen einem Satz oder wegen einer kurzen Äußerung, Klaus Kleber, wenn das wirklich so ist, wenn er das wirklich so geäußert hat, das ist wirklich, das ist unterirdisch bescheuert. Ja? Es ist gelogen, dass sich die Balken biegen, weil wo ein Wille, da ein Weg, wenn er jedem Krieg Thema sein soll, dann ist er Thema. Und sowas darf dann weiter moderieren? Ja, das wäre für mich ein Grund, so jemand wie Kleber sofort vor die Tür zu setzen.
Wegen so einer Scheiße. Ist das jetzt wirklich aber was Neues?
Bodo, nein, aber das meine ich doch. Es stimmt, das Messen mit zweierlei Maß. Das Messen mit zweierlei Maß in allem, in der Politik, in den Medien vor allen Dingen, weil da passiert ja das Messen in den Medien, das ist eine Katastrophe. Ich möchte im hohen Bogen kotzen. Ja. Das ist der Grund, warum ich mein Free-TV mache.
In die Richtung.
Aber das ist halt der Unterschied. Er hat etwas gesagt, was im Sinne der Politik ist. Ich habe etwas gesagt, was nicht im Sinne der Politik ist.
Wo bleibt der Aufschrei auch der Bevölkerung? Ich meine, so ein Satz von Kleber und viele, viele andere, das fällt doch unter die Offensichtlichkeit des Absurden.
Aber ich denke, es gibt immer mehr Menschen, die kritisch sind. Und es gibt auch immer weniger Menschen, die sich abends auf die Couch setzen und den Fernseher einschalten. Ja. Es gibt immer mehr Menschen, die ins Internet gehen, die auf YouTube gehen, die alternativen Medien sich raussuchen, anschauen.
Mhm. Und auch dafür spenden.
Immer, und die Spenden, die auch immer kritischer werden. Und das ist gut so. ich denke, da ist auch in der Gesellschaft so eine, ich will nicht sagen eine Spaltung, aber eine Veränderung ist da auch sichtbar.
Auf jeden Fall.
Ich denke auch, also sowohl politisch, wie auch was die gängigen Parteien anbetrifft und sowohl medial. Also ich glaube auch nicht, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Form, in der es ihn jetzt gibt, noch sehr, sehr lange geben wird.
Es sei denn, er erkennt irgendwann mal, ja, was hier Phase ist
und
wofür er eigentlich mal gedacht war.
Genau.
Wenn er stur darauf beharrt, das zu machen, was er im Moment macht. Meine Kritik am ZDF war doch, weil ich das ZDF erhalten will, den Öffentlich-Rechtlichen erhalten will.
Also ihr plädiert nicht für die Abschaffung der GEZ oder öffentlich-rechtlich, sondern eher für die eine Wahrhaftigkeit in der Berichterstattung.
Die Wahrhaftigkeit wieder, also ich meine, es gab ja auch mal eine Wahrhaftigkeit. Das hat sich geändert, eben. Ungefähr so Anfang der 90er, Ende der 90er Jahre fing das ja an, mit der Medienkonzentration, mit der Verlagskonzentration, mit den Öffentlich-Rechtlichen, die sich immer mehr in Richtung, ich sag mal, Propagandajournalismus bewegt haben. Aber es gibt auch nach wie vor, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Hörfunk, sehr, sehr gute kritische Reportagen. Mhm. Gibt es nach wie vor.
Ja.
Also es ist nicht nur alles.
Aber gerade so Themen wie das, was du jetzt auch in deinem, auf deinem YouTube siehst, sowas muss eigentlich das Öffentlich-Rechtliche, weil ich sag es ist ja brandgefährlich.
Es geht um Finanz, es geht immer im Endeffekt.
Nein, es ist auch brandgefährlich. Ja, du brauchst doch einen öffentlich-rechtlichen Sender, der den Reportern diesen Schutz gibt, zu dieser großen Institution zu gehören.
Aber wenn
einen kleinen Blogger in die Luft sprengen, da kriegt doch kein Hahn nach.
Aber was würde passieren, was würde passieren, wenn man darüber berichten würde, wie es tatsächlich ist? Es würde ein absolutes Chaos passieren, bin ich mir ziemlich sicher.
Es kommt darauf an, wann, in welchem Sendefenster, wer das macht. Also es ist ja tatsächlich so, selbst wenn es jetzt eine super gut recherchierte Reportage, unangreifbar mit wirklich den totalen Skandalen, die sendet man von mir aus auch zur besten Sendezeit auf Arte und Dreisat gleichzeitig, das würde nichts verändern. Verändern würde es erst, wenn es die Flaggschiffe, also Spiegel und Tagesschau, dann zum Thema machen.
Ja,
alles, was da drunter ist, die können schreiben und machen, was sie wollen. Da gibt es mal einen kleinen Aufschrei. Das juckt nicht, weil die Politik halt nur nach dem agiert, was auf Spiegel oder Tagesschau. Die sind die Meinungs-, die Wortführer und die
diktieren auch
die Politiker oder Bildzeitung.
Und wirklich mal, ob wir einen Zeitraum es lassen. Guck mal, wie lange haben die uns jetzt mit dieser Chemnitz-Massennummer genervt? Wochenlang. Habt ihr schon mal erlebt, dass irgendein Finanzskandal mal eine Woche lang oder einen Monat lang Thema war?
Die
Flüchtlingsdebatte geht jetzt seit 2 Jahren, gehen sie uns damit auf den Sack. Und dieses rechts, links und wir haben überall Nazis und dieser ganze Scheiß.
Die Taz hat jetzt einen Monat später noch einen Artikel darüber gebracht, wie es denn sein kann, dass man beim Thema Chemnitz, wenn man da auf YouTube danach sucht, ein Nu-Wieso-Video ganz oben erscheint. Da hat sich die New York Times hat sich darüber ausgelassen, der Deutschlandfunk, die Taz und dann hat der Spiegel auch nochmal dieses Narrativ übernommen, allerdings ohne Nu-Wieso zu erwähnen. Die anderen hatten uns quasi als Hauptverdächtigen sozusagen da an den Pranger gestellt. Spiegel hat dann über das zweitmeist geklickteste Video berichtet und nicht über uns. Das fand ich auch sehr interessant. Aber wie die sich darüber echauffieren und wundern.
Es ist ja auch so, dass viele Bürger interessieren sich ja auch für dieses Thema, Flüchtlingspolitik und so weiter, weil man den Leuten ja immer wieder einredet, Finanzpolitik, Finanzthemen seien extrem kompliziert und schwierig. Es wird ja auch extra so kompliziert und schwierig gehalten. Target 2, geht mal auf die Straße und fragt mal jemand, was ist Target 2? Kein Mensch, MIFID 2. Wenn man jemand fragt, keiner weiß es. Also keiner setzt sich auch damit auseinander. Es wird absichtlich so im Dunkeln gehalten. Ne, die ganze Finanzwelt ist ja globalisiert, ist ja alles so schwammig, alles kompliziert, nicht verständlich.
Und wenn man das medial aufarbeiten wollte, es wäre möglich. Es braucht nur den Willen dazu.
Es braucht den Willen, es muss vereinfacht werden. Und dann, aber es wird immer gesagt, da interessiert sich keiner für.
Und dann thematisiert es mal so lange wie Chemnitz und dann ist auch der Zeitraum da, in dem die Leute es auch kapieren würden. Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Wer setzt die Themen? Wer ist das Huhn, das das Ei legt, wo sagt, dieses Ei ist jetzt das Ei und darüber wird gegackert. Und es gackern jetzt bitte alle.
Ja. In den USA zum Beispiel sind Finanzthemen total interessant. Jeder interessiert sich für Finanzthemen. In Deutschland sind angeblich Finanzthemen nicht interessant, nicht für die breite Masse.
Aber wenn es so ist, wie du sagst, dass der eigentliche Sumpf der Finanzmafia in Europa liegt, dann müssten eigentlich Es müsste wirklich mal ein Wisch durch die Öffentlich-Rechtlichen gehen und sagen, also Musikantenstadel und alles diese sinnlosen Scheiß, den es da gibt, den kicken wir jetzt mal komplett raus und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte.
Mhm. Aber es ist
weil
ja
das nicht passiert, gibt es doch uns. Mhm. Wir sind doch nicht entstanden, weil wir uns da reingedrängt haben oder weil wir irgendwie die Leute geschickt geködert haben. Nee. Es gibt doch eine Notwendigkeit für uns. Mhm. Wir greifen doch Dinge auf, die sonst keiner aufgreift. Mhm. Wir sind ein absolut, wie, kannst du dich noch erinnern, als Markus hier war, wo Markus sagte, wir sind konstituierend.
Ja.
Du, ich, ihr. Ja, ja? Ja. Wir sind konstituierend, wir sind doch...
Er meint Markus Fiedler, der hat den Film gemacht, Die dunkle Seite der Wikipedia. Wo es um den Eintrag von Daniele Ganser ging, am Beispiel von Daniele Ganser, wie er seinen Eintrag nicht ändern konnte, dass Wikipedia eigentlich ein Propaganda-Instrument ist. Und der hat auch in Kooperation mit dir an diesem Film gearbeitet. Und die hatten wir letztes Jahr hier alle beide. Ja. Und ich erinnere mich gut an diesen Ausspruch von ihm, wo er gesagt hat, wir sind konstituierend.
Ja. Ja. Absolut
wir,
auf den Punkt.
Auch wenn es die Leute noch nicht alle verstanden haben, was in der Medienrevolution passiert. Aber das wird längerfristig gesehen nicht mehr aufzuhalten sein.
Ist auch interessant, wenn man sich Wikipedia anschaut, die englischen Einträge sind oft vollkommen anders als die deutschen Einträge, auch zu Merkel zum Beispiel. Das ist echt,
und deswegen ist es so, Infos. Deswegen ist es so klasse, was Markus und Dirk jetzt zusammen machen.
Markus Fiedler
und Dirk Pohlmann mit Neues aus Wikihausen, weil da passiert genau das, was zum Beispiel zum Thema Panama Papers auch mal passieren müsste. Das heißt, die Jungs machen eine Sendereihe, in der es nur darum geht, diese anonymen Schweinebacken auf Wikipedia auszupoolen und auszugraben.
Die Administratoren, oder?
Ja, oder was auch immer. Also diese Leute, die da die Wikipedia unter Pseudonym nutzen, um da üble Lügen und Propaganda und Verfälschungen in eine Enzyklopädie. Mhm. Ja? Und unser Mainstream ist ja sogar so dröge im Hirn, dass die noch nicht mal auf die Idee kommen, dass eine Enzyklopädie, in der Leute anonym schreiben dürfen, schon ein Widerspruch in sich ist.
Mhm. Ja.
Da kommt keiner drauf. Ja? Es gibt so viele Dinge, die eigentlich in der ersten Instanz eigentlich schon für jeden, wenn man es mal immer mal wieder deutlich machen würde, müsste doch jedem klar werden. Wir reden von Russland als Bösewicht mit einem Militärhaushalt von 70 Milliarden im Jahr. Gegenüber eine NATO mit 900 Milliarden im Jahr, die aber die Heiligen sind.
Ja, ja.
Und ich kann mich nicht erinnern, dass es in Russland der Warschauer Pakt Gladio Geheimarmeen hatte, die eigene Bahnhöfe in die Luft gesprengt haben oder ähnliche Geschichten.
Also Wikipedia ist ja nichts anderes wie das ein Denunziantentum in der heutigen Zeit.
Ja, und
dass man über die Einträge einen Bannfluch auf manche Leute belegen kann und zu sagen, das ist eine No-Go-Area, Daniele Ganser, den darf man nicht einladen, wenn es ein Dekan dann doch mal macht an der Uni, kriegt dann einen Shitstorm von der lokalen Antifa oder grünen Community und muss dann zurückrudern. Also das ist ja nichts anderes wie Denunziantentum, oder?
Das ist interessant mit Wikipedia. Es hat auch jemand mal versucht, über mich ein Wikipedia-Profil anzulegen. Das wurde sofort also gelöscht. Also
echt?
Es war nicht relevant genug oder keine Ahnung.
Wende dich mal an, guck dir die Sachen an, wende dich an Dirk Pohlmann und Markus Fiedler. Echt ohne Scheiß, die können dir da bestimmt was zu sagen.
Ja, ich brauche keine... Aber es war interessant, weil mir das jemand mitgeteilt hat und sagte mal, wir haben versucht, über dich einen Wikipedia-Eintrag, also ein Profil anzulegen und das hat nicht funktioniert. Da dann sofort kam dein Einspruch.
Also jemand, der deinen Fall authentisch und
objektiv... Ja, der wollte
objektiv,
so ein Profil anlegen über mich und über meine, weiß ich nicht, Karriere und das hat nicht geklappt.
Aber der entscheidende Punkt ist doch dieser
Zeitraum. Wieso gibt es dann einen Wikipedia-Eintrag über mich? Ich bin ja viel irrelevanter.
Du hast einen Psiram-Eintrag auch, bestimmt kein Wikipedia-Eintrag.
Ja, stimmt, Entschuldigung, ich habe schon wechselt.
Psiram.
Ich war überrascht, weil das jemand mitgeteilt hat.
Nein, aber guck mal, was ich sagen will. Neues aus Wikihausen beschäftigt sich und die werden das so lange machen, bis sie alle enttarnt haben. Und es ist auch spannend, also weil wir gerade bei dem Thema waren, der Jemenkrieg wird nicht thematisiert, weil wir keinen Platz haben. Oder dann kommt am Ende noch das Argument, es zieht keine Zuschauer. Hallo, Wikihausen wird immer mehr an Zuschauern, weil das super spannend ist. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, auch die Öffentlich-Rechtlichen hätten die Möglichkeit, die kritischen Redaktionen könnten im Netz einfach sagen, wir bleiben mal an einem Thema wirklich dran, bis wir den Stall ausgemistet haben. Panama Papers, wir könnten 10, 20 Jahre lang Panama Papers machen und dann wäre der Laden da unten endlich mal dicht. Aber darum geht's doch.
Nee, darum geht's ja eben nicht. Genau daran hat ja eben keiner Interesse.
Nein, ich sag ja, es ist aber möglich.
Ich weiß ja, was du meinst. Ja, natürlich ist es möglich, aber es ist nicht gewollt. Da müsstest du ja wirklich...
Dass es nicht gewollt ist, weiß ich ja, aber wir müssen mal darauf hinweisen, dass es möglich wäre, wenn es gewollt, wenn man es wollen würde.
Ja, aber dann liegt ja nicht die Ursache darin, dass es nicht geht, sondern darin, dass es nicht gewollt ist. Und nicht gewollt.
Deswegen sind wir ja immer wichtiger. Also
ja, aber doch gewollt von denen, die das Programm machen, nicht von denen, die zuschauen. Wir wollen das doch wissen.
Ja, für die Zuschauer spielen sowieso keine Rolle. Aber die das Programm machen, wir wissen ja, warum.
warum das so stattfindet. Das sind jetzt ja keine, sind ja jetzt nicht alles böse Menschen, die ja da manipulieren. Es ist zu 99% ein Selbstläufer, ein systematischer Selbstläufer.
Vorauseilender Gehorsam.
Und das eine Prozent sitzt dann halt hier.
Ja.
Mhm. Ne? Das ist der Status quo und ich glaube, man muss die Menschen darauf aufmerksam machen, wie kommen eigentlich 50, 60, 70, 80% der Bevölkerung auf die Idee, dass das, was in der Klotze kommt, irgendwas mit der Realität zu tun hätte oder mit Informationen. Ja. Wie kommen die überhaupt darauf? Ja. Das ist ja, es gibt zwar einen Rundfunkstaatsvertrag, aber dass da wahrheitsgemäß berichtet werden muss, das steht auch da überhaupt nicht drin. Das ist ja ein reiner Proforma-Vertrag.
Die Denke verändert sich langsam. Das geht jetzt, sag ich mal, immer schneller. Das Problem ist aber, dass die Mainstream-Medien auch jetzt im Augenblick Gegendruck machen. Zum Beispiel Olaf Scholz, ne, also Finanzminister, in Hamburg während einer Veranstaltung
in einem Edelhotel
vor Journalisten, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hat oder wo eigentlich die Journalisten nicht hingehen sollten, wenn Olaf Scholz da ist. Weil eigentlich sollen die Journalisten ja kritisch berichten über das, was der Finanzminister, über das, was die Politik macht. Aber heute sind die zusammen und wettern zusammen, machen eine Front gegen die bösen Informationen aus dem Internet. Er hat ja, also da wurde ja auch gesagt, wir müssen mehr zusammenarbeiten, Mainstream-Medien und Politiker und
um die halt falschen Informationen,
ja. Die Hetze, Propaganda, falsche Informationen, Fake News, was weiß ich, alles aus dem Internet. Also da wurde praktisch gesagt, alles, was aus dem Internet kommt, ist schlecht.
Das ist doch schon seitdem es das alternative Medienspektrum gibt, ist das doch im Mainstream
Lesart. Es wird immer mehr Druck gemacht, es kommt immer mehr und das wird natürlich dann, das wird so kommuniziert in den Mainstream-Medien und
wie lange es uns noch gehen wird.
Ja. Es ist ein Argument, das mir immer wieder begegnet oder entgegengebracht wird, wenn ich sage, ja, ich habe das und das recherchiert, ja, das hast du wahrscheinlich aus dem Internet.
Genau.
Ja. So nach dem Motto, nur Spiegel, Süddeutsche, und FAZ und alles, was öffentlich-rechtlich ist, das ist relevant. Ja. Was im Internet steht, ist ja Quatsch. Das hat man ihnen so lange eingebläut,
vor allen Dingen,
dass sie es auch glauben.
Oder wenn man fragt, wo hast du das her? Ja, das habe ich in der Tagesschau gesehen. Mhm. Also das ist dann
das
Nonplusultra-Argument. Es muss so sein, denn das habe ich in der Tagesschau gesehen.
Und wenn man dann erwähnt, dass die Tagesschau auch nicht authentisch ist, dann heißt es, man ist Verschwörungstheoretiker.
Genau, dann sagt man, dann Blödsinn, dann wird es die Tagesschau nicht geben. Die gibt es ja schon so lange.
Ja, das kann nicht sein. Eine Verschwörungstheorie kann nicht sein, weil mehr wie drei Leute, wenn wir was geheim halten, wird es sofort öffentlich gemacht. Ja. Dieses Argument begegnet mir immer wieder, wenn ich sage, überleg doch mal 9-11, bla bla bla. Ja, das ist alles schon lange aufgearbeitet. Ja. Alles andere ist gar nicht machbar.
Aber das ist, was ich auch zu dir sagte, da ist auch der deutsche Bürger so ein bisschen sehr gehorsam. Mhm. Also da sind, glaube ich, die Niederländer, also das wäre in den Niederlanden nicht möglich.
Ja.
Die würden echt dagegen protestieren. Also da sind auch die Mainstream-Medien anders.
Die haben auch nicht 70 Jahre Re-Education.
Ja, die Deutschen sind, also das sage ich ja immer wieder, ich bin zwar auch Deutsche, aber die Deutschen sind traumatisiert. Ich bin im Ausland aufgewachsen. Und also Deutschland ist nach wie vor traumatisiert und da kann man natürlich auch immer wieder schön den Finger in diese Wunde stecken und immer wieder dafür sorgen.
Nochmal einen großen Unterschied auch zwischen Ost- und Westdeutschland.
Ja.
Die Ostdeutschen, die sind natürlich ganz anders konditioniert, deren Trauma ist ja mehr oder weniger aufgelöst. Deswegen gibt es da jetzt auch so große Spannungen, wo man das Gefühl hat, dass große Teile Westdeutschlands einfach nicht mehr verstehen, was da am Osten passiert. Beim Osten ist halt jetzt erst 25 oder 28 Jahre her, dass da ein Staat kollabiert ist und was völlig Neues da war. Sprich, die haben die Erfahrung gemacht, die haben eine Vorstellung davon, wie auch sowas abläuft, wie sich sowas anfühlt, was dem auch vorausgeht. Das haben die Westdeutschen nicht. Die haben das im Fernsehen gesehen. Oh, was geht denn da?
Die Mauer ist auf.
So, die Mauer ist auf.
Die Trabis kommen.
Und da ist auch dieser Unterschied begründet. Und man hat ja die alternativen Medien wirklich lange Zeit ignoriert. Also das ist ja jetzt auch...
Man hat sie versucht wegzuignorieren.
Naja,
das hat nicht funktioniert.
Man so ganz nach Gandhi, zuerst ignorieren sie dich, dann belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich und am Ende hast du gewonnen. Und wir sind jetzt gerade so am Ende dieser zweiten Stufe, wo es kippt vom belächelt werden zum ernsthaft bekämpft werden.
Ja.
Und
ernsthaft bekämpft im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja bis aufs Blut. Weil diese Sache, das Internet allgemein zum Unding zu erklären, ist ja auch so eine offensichtliche Absurdität.
Yeah.
Ich gehe doch auch nicht hin, wenn ich eine Bibliothek habe, in der ein Regal mit Schundromanen steht, ja, erkläre ich doch nicht aufgrund dieses Regals mit Schundromanen die gesamte Bibliothek für Schund.
Aber ihr müsst mal drauf achten, mhm, jetzt gerade ganz das, ja, aktuell gibt es vermehrt prominenten Stimmen, die tatsächlich solche irrwitzigen Forderungen haben, yeah, wie schafft das Internet, yeah, ab. Jetzt erst Moritz Bleibtreu zum Beispiel,
yeah,
der sich hinstellt und sagt, ich brauche das nicht, yeah, dieses Internet, früher war alles besser, ja, schafft das,
gleiche,
ab.
Aber das ist das Gleiche, wie wenn Geert Wilders sich in die Niederlanden hinsetzt und als Wahlprogramm hat, wir schließen alle Moscheen. Das, ja, verstößt gegen, ja, das Grundgesetz.
Ja,
gegen,
natürlich.
Also das ist, das sind Forderungen, die, ich meine, wir schließen das Internet.
Er hat sich ja mit Sicherheit auch nicht voll ernst gemeint, sondern halt als Meme, ja, weil er weiß, es ist sowieso eine Utopie.
Es gibt ja schon die ersten Hinweise in diese Richtung, das zu machen. Der Medienstaatsvertrag, ne, wenn der durchkommt.
Ja. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war auch schon so eine Nummer.
Und das Europäische Urheberschutzgesetz, was jetzt schon zur Diskussion steht. Ja. Dann dürften wir überhaupt nicht mehr über irgendwas, Tagesschau, überhaupt nicht mehr erwähnen oder nicht zitieren. Viele YouTube-Channel leben ja auch davon, dass sie also solche Videos hochladen. Datenschutzgesetz, das ist ja...
Das ist schleichende Zensur. Es ist genau dieser Spruch, wer in einer Demokratie schläft, wacht in einer Diktatur auf. Wir sind in dem Prozess, dass man uns schleichend die Diktatur unterm Arsch wegzieht.
Aber was noch dazu kommt...
Die Demokratie unterm Arsch wegzieht. Ja, ganz
klar. Auf europäischer Ebene geht es ja immer noch, geht's noch einen Schritt weiter. Und das kriegen die viele Deutsche...
machen die das ja.
Ja, viele Deutsche kriegen das ja gar nicht mit, weil auf europäischer Ebene findet alles in englischer Sprache statt. Und viele Deutsche können noch kein Englisch oder nicht Englisch genug. Da laufen ja auch wirklich Bemühungen dahin, immer mehr Institutionen, europäische Institutionen, die Mitarbeiter zu einem, nicht nur zu einem Betriebsgeheimnis, sondern sogar zu einem Berufsgeheimnis zu verpflichten und absolute Immunität zu versprechen oder zu schaffen.
Was heißt absolute Immunität in dem Sinn?
Egal, wenn die Korruption, was sie machen, sie haben Immunität. Also wie ein Botschafter oder wie eine Kanzlerin. Da laufen ganz, ganz schlimme Sachen ab im Augenblick. Das kriegt keiner, es kriegen nur wenige Leute mit. Mhm. Es kriegen viel zu wenige Leute mit. Das läuft wirklich in Richtung absolute Kontrolle. Und da geht es nicht um Deutschland, da geht es um Europa.
Geht es um die
Europa,
Welt?
Ich bin überhaupt keine Europagegnerin. Im Gegenteil. Ich finde, ein vereinigtes Europa ist sehr wichtig. Aber nicht in der jetzigen Form. Denn in der jetzigen Form ist Europa ein Selbstbedienungsladen für...
Das bürokratische, politische Europa ist sowieso eine absolute Farce.
Ja?
Ja, von den Menschen und allein nur durch den Tourismus und durch die Tatsache, dass wir jetzt endlich mal lange genug keinen Krieg hatten, dass wir uns mal alle gegenseitig kennengelernt haben, ist Europa doch schon vollzogen, ist es doch schon existent.
Ich finde trotzdem nicht gut, dass Deutschland in Europa aufgehen soll.
Man muss auch nicht, das ist ja auch eine blöde Idee von anderen und da steckt doch auch Kalkül dahinter. Wie viele Gesetze werden im Moment durch den Lissabon-Vertrag, ich hatte letztens bei mir jemanden zu Gast, in der Sendung, der Volker, Reusing, der hatte die ja auch schon mal hier, ne? Der sich mit diesen ganzen Sachen befasst und ja auch im Grunde genommen nichts anderes mir zu verstehen gegeben hat, wie die Tatsache, dass über Europarecht nationales Recht ausgehebelt werden soll. Und zwar in Richtung mehr Kriege, da gibt es ja tatsächlich sogar auf europäischer Ebene irgendwo
Armee,
die Idee, die Todesstrafe wieder einzuführen und all so ein Scheiß.
Ja. Oder eine gemeinsame europäische Armee steht ja auch.
Oder das, hier. Ja ganz genau.
Ja. Ja. Also es werden, aber im Kleinen, ich meine, ich frage mich, was steckt dahinter? Das heißt ja immer, ich meine, wir sind Bürger wählen Vertreter, aber im Kleinen funktioniert Europa überhaupt nicht. Null. Mhm. Ich wohne in einer Grenzregion. Wenn ich von Niederlande nach Deutschland fahre oder umgekehrt, habe ich mindestens über 2 Kilometer kein Empfang im Handy, weil halt da die unterschiedlichen Anbieter dann sind. Das Pfandsystem ist in den Niederlanden ein völlig anderes als in Belgien und wieder anders als in Deutschland. Mhm. Die Preise sind unterschiedlich. Die Niederländer fahren nach Deutschland, um Benzin zu tanken. Die Deutschen fahren in die Niederlande, um Diesel zu tanken. Es gibt so viele Beispiele, wo im Kleinen Europa überhaupt nicht funktioniert. Man kriegt in Grenzregionen keine grenzüberschreitende Straße hin, weil dann die Bürger in dem einen Land oder die Politiker in dem anderen Land, also in der Stadt, in der jeweiligen Stadt, nicht damit einverstanden sind.
Das und dass ist das Europa. Nicht mehr passiert, so wollte, hat man uns doch immer diese europäische Einigung verkauft.
Ja, richtig.
Dass man
ja.
da, damit diese Probleme ja. löst. Ja. Und das passiert gar nicht. Ja. Nein, weil Europa Nein. ist dafür da, also das, was da in Brüssel und in Straßburg hockt, ist dazu da, um den Lobbyisten eine größere Handhabe zu geben. Sonst fehlt nichts anderes. Alles andere ist nur noch so ein bisschen Vorspielen von Demokratie.
Ja.
Es wird Demokratie momentan gerade demontiert. Die einzige Gegenbewegung war das Internet. Und wenn es nur durch solche Sachen wie Daumen rauf und Daumen runter ist. Eine Art direkte Demokratie.
Ja, deswegen sind die YouTube-Kommentarspalten auch immer geschlossen bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Ja. Und eine erste wirklich unabhängige Presse mit so Leuten wie uns.
Mhm.
Ja? Die nicht irgendwie eingebunden sind in einen Konzern oder sonst irgendwas. Das heißt, wir sind die Realisierung, das sollten sich alle mal klar machen, die uns jetzt zuschauen. Wir sind die Realisierung der Perfektionierung dessen, was als Demokratie in diesem, unserem Land gedacht ist. Und die bekämpfen uns bis aufs Blut.
Was ich momentan mitkriege, ist ein bisschen so eine Art Wagenburg-Mentalität seitens der öffentlich-rechtlichen Medien.
Ja.
Im Spiegel war vor kurzem ein Artikel mit dem Titel "Nennt uns halt Lügenpresse". Das hat jemand von einem alternativen Blog, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, Nachdenkseiten oder Blaue Boote, hat diesen Artikel im Spiegel mal zerrissen.
Ja.
Also der Vorwurf im Spiegel war so nach dem Motto, ja, von wegen Lügenpresse, jeder darf hier alles sagen. Das war so mehr oder weniger das Argument, das in diesem Artikel drin war. Also Lügenpresse zu sagen, bedeutet, man hat nicht richtig aufgepasst. Dieser Kommentar zu diesem Artikel im Spiegel hat es aber wirklich klein, wie mit dem Chirurgenbesteck, seziert diese Vorwürfe, dass es eben nicht möglich ist, verschiedene Meinungen populär ranzubringen. Ich kann zwar in irgendeinem kleinen regionalen Käseblatt über irgendetwas berichten, aber davon kriegt niemand etwas mit. Wenn ich aber als Chefredakteur keine Meinung, wenn ich eine andere Meinung habe wie das Transatlantische Bündnis, werde ich niemals in eine Position kommen wie Kleber. Ich werde niemals einen Pro oder einen ausgewogenen Bericht über die Politik des Kremls hinkriegen. Das funktioniert alles nicht. Also dieser Vorwurf mit der Lügenpresse, Lückenpresse vielleicht sogar, den müssen Sie sich nur nicht gefallen lassen, sondern das ist die bittere Realität.
Ja.
Und jetzt fangen die an, dagegen zu rebellieren. So, der Artikel ist ja nichts anderes wie der verzweifelte Versuch, sein eigenes Weltbild aufrechtzuerhalten.
Das sieht man ja auch an der Vetternwirtschaft, also innerhalb der Mainstream-Medien, also der öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Hörfunk, wo halt Kinder von ehemaligen Chefredakteuren, Onkel, Tante oder halt ehemalige Chefredakteure von Zeitschriften dann irgendwann ins Kanzleramt wechseln als Sprecher.
Ah ja, natürlich.
Ja, das ist wirklich ein...
Oder auch, guck dir mal an, in letzter Zeit, wie viele Leute beim Spiegel Chefredakteur waren.
Ja.
Ja, ich bin, als ich meinen einen Beitrag gemacht habe, wo ich den Maskolo, der ARD-Terrorismus-Experte, Maskolo war auch mal Chefredakteur vom Spiegel.
Ja.
Zwar in einem Team, und es ist auch ein Atlantikbrückenmann. Hallo?
Ja.
Klaus Kleber war mal im Gespräch als Chefredakteur für den Spiegel.
Ja, der Sprecher der Kanzlerin war
Chefredakteur. Das ist eine Clique, das ist auch eine Mafia, Meinungsmafia.
Ja, viele Journalisten wechseln die Seite ins Kanzleramt. Ja. Also es ist schon wirklich
auffällig. Der Seibert ist das beste Beispiel dafür. Also ganz ehrlich, wenn der Seibert sich selber am Morgen in den Spiegel schaut, da frage ich mich, was dem im Kopf vorgeht, aber wahrscheinlich gar nichts, weil der denkt, er ist auf der richtigen Seite.
Klaus Kleber hat mal bei Jung und Naiv war zu Gast und hat gesagt, er sei jemand, der ganz nah am Wasser gebaut sei. Ja. Dann habe ich in einem meiner letzten Facebook-Artikel, habe ich einfach mal reingeschrieben, als er Röttgen zu Gast hatten und die über Syrien rumschwadroniert haben. Also es war mehr so diese, weißt du, Propaganda, Kriegsvorbereitung. Das war schon Kriegsvorbereitung medial.
Hetze.
Und Kriegsvorbereitung medial. Röttgen hat da einen Kram gelabert, wo ich gesagt habe, direkt Nürnberg und verurteilen, Kriegsverbrecher. Ja? A priori schon, damit es nicht stattfindet. Und bei Kleber habe ich einfach wirklich nur so gesagt, Klaus, nach Hause gehen, wenn du wirklich nah am Wasser gebaut bist, dann geh jetzt mal nach Hause und fang mal an zu heulen. Du hast allen Grund dazu. Du hast allen Grund dazu.
Naja, man kann das ja auch so sehen. Also ich sag mal, man fängt an als Journalist bei den Mainstream-Medien. Wenn man Glück hat, wechselt man dann ins Kanzleramt als Sprecher. Oder als Politiker, nicht in die Opposition, das ist immer schlecht, sondern in die Koalition.
Mhm.
Und das ist ja alles nur die Vorstufe. Da wird zwar geredet über 250 oder 300.000, das ist ja alles Peanuts im Vergleich zu den Karrieren, die man danach erst bekommt. Das ist ja, ich meine, Schröder, ne, ist ein Fischer. Schönes Beispiel.
Mhm. Fischer.
Genau, Fischer ist auch ein schönes Beispiel. Mhm. Warnig, der ehemalige DDR-Spion, der noch eine bessere Position hat als Schröder, zu Putin, also in noch einer besseren Position. Das sind die Karrieren, die man dann macht. Mhm. Die Politik ist ja nur die Vorstufe für die echte Karriere, die danach kommt, mhm. wo man richtig verdient, wo es dann um Millionen geht oder nicht nur 10, sondern vielleicht 200 Millionen im Jahr oder noch mehr.
Und das findet in keinem Parteienbestechungsgesetz irgendwie Ausdruck. Das wäre für mich auch eine Sache, wo ich ganz klar sagen würde, hier, irgendwelche Posten, also wenn wir unseren Abgeordneten nach dem Ende ihrer Dienstzeit schon Renten und Pensionen hinterher schmeißen, die schon abenteuerlich sind, ja, dann würde ich aber auch sagen, ganz klar, wer in der Politik war, kriegt hinterher keinen Job in der Privatwirtschaft.
Ja. Mhm. Weil darum geht es ja im Endeffekt, dass in der Privatwirtschaft, da wird dann richtig bezahlt, da wird richtig Karriere gemacht. Die ganze Politik.
Die meisten gehen ja schon in die Politik, weil sie wissen, dass sie irgendwann mal dahin kommen wollen.
Und deswegen ist ja auch kein Politiker kritisch, gerade nicht. Im Gegenteil, in der Koalition, weil es muss ja alles so sein, Mensch, wo kann ich denn nachher einen Job bekommen? Mhm. Na, wie kriege ich denn einen Job, wenn ich gegen die Firmen bin, die mich nachher unterstützen? Es geht um die Karriere und das ist das Perverse an diesem ganzen System. Mhm. Ich finde, es ist unfassbar.
Wir hätten bei der Recherche wesentlich weniger Arbeit, wenn wir uns die Frage stellen würden, wo gibt es keine Korruption?
Ja, das,
ist so.
Eine gute Frage. Ja?
Und das gilt für das gesamte kapitalfaschistische System des westlichen Kapitalismus global.
Mhm.
Das ist ein einziges Geflecht aus Korruption überhaupt.
Mhm. Ich habe mir die Geschichte, also diesen Petitionsausschuss angeschaut mit Vera Lengsfeld, wo es da um die Petition ging, ne? um die Flüchtlingspolitik.
Wie hieß die Erklärung?
Migrationspakt.
Erklärung 2008.
Genau. Und wie sie dort behandelt wurde, das war unfassbar für mich. Und zwar wurde sie so behandelt, vor allen Dingen von einer Frau Rottmann, die Abgeordnete ist für die Grünen. Also gerade die Grünen hätte ich erwartet, dass sie klug, menschlich und normal mit Frau Lengsfeld umgehen. Aber es war wirklich eine unfassbare Kombination von Arroganz, Ignoranz und Überheblichkeit. Und da habe ich schon gedacht, okay, die Grünen wollen natürlich in die Politik. Die wollen nicht in der Opposition bleiben, weil da kann ich ja keine Karriere machen. Ich muss in die Koalition rein und dann bin ich da ein paar Jahre, tue so, wie wenn ich alles fürs Volk tue. Ich nenne das jetzt mal ganz überspitzt Und dann kann ich danach richtig Karriere machen und richtig Geld verdienen.
Das ist so.
Und das ist das, wo ich denke, wo sind wir hingekommen? Was ist das für ein System? Auch, ne, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, Lobbyismus.
Ja.
Deutschland ist eines der wenigen Länder in der Welt, wo ich Lobbyismus betreiben kann, ohne dass es irgendwo registriert oder kontrolliert wird. Es gibt ja Lobby Control in Köln, die sich da seit vielen, vielen Jahren vergeblich dafür einsetzen, dass es endlich mal in Deutschland ein Lobbyregister gibt.
Ja.
Wenn ich das meinen amerikanischen Kollegen erzähle oder meinen israelischen Kollegen, die sagen, was ist das denn? Wenn das nicht registriert ist und kontrolliert und überall aufgeschrieben und wer da rein und raus geht, dann ist das doch eine Mafia. Ja, in Deutschland ist eine Mafia.
Ja, aber hallo.
Das ist unfassbar.
Wie viele Lobbyisten haben wir pro Bundestagsabgeordneten? 3 oder so?
Ach, ich weiß es nicht also genau, die Zahl. Ich glaube, in Berlin waren es irgendwie alleine 50.000. Aber vielleicht ist die Zahl auch. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Wenn man
die gehen da alle ein und aus, unkontrolliert. Mhm. Es wird also auch die Gelder, die ich glaube, über 5.000 muss angegeben werden, noch nicht einmal. Das ist doch unfassbar. Und die meisten Lobbyisten kommen aus der Finanzpolitik, also aus dem Finanzwesen und aus der Autoindustrie. Mhm. Ja, kein Wunder, dass Audi nur 800 Millionen zahlen muss. Da lachen die sich drüber kaputt. Mhm. Also,
Dinge sind alle destruktiv in Bezug auf unsere Gesellschaft und unsere Demokratie. Und wenn es darum geht, wozu der Öffentlich-Rechtliche da sein könnte, die könnten den Sport streichen, die könnten die Unterhaltung streichen, die könnten ihr gesamtes Programm inklusive der Regionalsender nur mit diesen Dingen füllen. Und es wäre notwendig. Notwendig, weil wir stecken so tief im Sumpf in der destruktiven Art. Schönes Beispiel, Thilo Jung hat
Jung und Naiv
haben diesen Nichtwählerforum gemacht. Da hatten sie die Jungs von den Vorsitzenden, wie heißt er jetzt von den Grünen?
Habeck
und noch irgendeine Tante von den Grünen. Und dann kam aus dem Publikum tatsächlich eine Frage zum Thema Finanzwirtschaft. Und die enttarnten sich da beide, die beiden von den Grünen, die haben null, aber 0,0 Ahnung, was Finanzsystem ist und wie das funktioniert. 0,0.
Aber sind beide sehr eloquent.
0,0.
Das ist
wichtig. Nein, auch da war ihre Eloquenz keine Rettung mehr. Die Fragen, die da kamen, waren so konkret. Und die beiden enttarnten sich wirklich als... Und vor allen Dingen auch so, ja, und dann ruderten, versuchten sie sich das so rauszurudern nach dem Motto, ja, da müssten wir uns vielleicht mal mit näher befassen. Da habe ich gesagt, jetzt kommt ihr da drauf, dass ihr euch mit diesem Thema befassen müsst,
ja, ihr Hohlroller? Wundert dich das? Ich meine, die Grünen, die haben ja noch nicht mal von ihrem eigenen Thema die geringste Ahnung. Aber das mal
beiseite. Geistige Impotenz innerhalb der Politik, ich sag ja, ja, lass mal durch einen Zaubertrick im Bundestag, ja, alle Leute verschwinden, die wirklich nur Politiker sind, weil sie später Karriere machen wollen oder weil es einfach schick ist, weil der Rotarier-Club sagt, juhu, wir haben einen da in was für ein Dings sitzen. Lass die mal mit einem Schnick verschwinden. Dann wehen aber nur noch diese komischen rollenden Büsche durch den Bundestag.
Mhm. Ja, aber weißt du, bei den Grünen gibt es mindestens noch die Genugtuung, dass es irgendwie erst der Lindner, den die Koalition auf Bundesebene versaut hat. Dann haben sie jetzt die Freien Wähler in Bayern sozusagen
den Bruder vom Brot genommen. Wenn es zwei Parteien gibt, mit denen ich momentan wirklich nie Mitleid habe, dann ist es die SPD als allererstes, weil keine Partei hat sich so sehr selbst verraten, bis in den Kern, wie die SPD und die Grünen als nächstes. Ja. Wobei die Grünen in Bayern natürlich, und da habe ich, also das einzig Positive am Wahlabend, als ich die Berichterstattung am Wahlabend verfolgt habe, war diese kleine Chefin da von den Grünen.
Ja, das ist ganz clever.
Ja, sicher, aber ich sage nur,
hübsch, die eloquent, weißt du.
Nein, vor allen Dingen hat die sich auf eine derartig kindliche Art und Weise ein Loch im Bauch gefreut, dass sie da 18%
Emotionen,
das fand ich schon fast niedlich.
Ja, und warum haben die 19% gekriegt, die Grünen? Also
aus purer Verzweiflung.
In Bayern war das für mich klar. Da sind sehr viele Bauern. Also ich glaube auch, da sind viele Leute, die haben von CSU dann Grüne gewählt. Ich kenne da auch viele so
200.000 Jungbauern, sind abgewandert.
Ja, Jungbauern, die dann jetzt auch sich für die Natur einsetzen.
Ich glaube aber auch, es ist diese unsägliche Klimahysterie, die jetzt wieder neu entstanden ist, weil ja der Weltklimarat irgendwie gesagt hat, es ist doch noch nicht zu spät, wir haben noch 10 Jahre mehr Zeit, aber jetzt aber los.
Ja, die Klimapolitik ist sowieso für mich absolut
unfassbar. Davon profitieren
aber
die Grünen enorm.
Ja, also ich meine, wir haben wirklich so viele Windräder und die sogenannten Windparks in Deutschland,
das ist ja
die zum größten Teil, ich bin ja hierher gefahren von Aachen nach Leipzig mit dem Zug, ganz viele Windräder sind, obwohl viel Wind ist, abgeschaltet, weil sie nämlich zu viel Strom produzieren und man überhaupt nicht weiß, wohin damit. Yeah. Wie muss man denn umsonst abgeben?
Man muss ihn mit Geld loswerden. Also mit wir verklappen unseren Strom, der dann als Export bezeichnet wird. Aber ich möchte kurz
Man muss sie sogar abstellen, um eine Überlast im Netz zu vermeiden.
Ich muss diesen Euphemismus kurz mal aufklären. Ich habe das neulich erst aufgeschnappt und ich habe mich ja jetzt wirklich intensiv mit Thema Klimawandel, Schwindel beschäftigt in dem jetzt bald online seienden Vortrag von mir. Ein Park ist eine Gegend, wo man gerne hin möchte. Da möchte man verweilen, da ist es gesund, da ist es toll. Ein Park lädt ein zum Flanieren und zum Wandern. Ein Windpark ist eine Großindustrieanlage mit gesundheitlichen Auswirkungen, die sind alles andere als lustig. Eine Windradanlage, eine Industrielandschaft als Park zu bezeichnen, ist ein Euphemismus. Das ist eine falsche Bezeichnung dafür.
Das
ist totaler Quatsch, weil die Leute denken, ach, Park ist super toll. Da werden 100.000 Großvögel jedes Jahr geschreddert. Wir haben in der Schule früher kilometerweise Krötenzäune aufgebaut, damit die armen Kröten nicht überfahren werden. Und jetzt werden 100.000 Großvögel, Kleinvögel ist nicht bekannt, die Zahl, werden geschreddert. Ja, mein Gott, das ist halt jetzt, das muss halt jetzt sein. Entweder ein paar Rotmilane oder das Weltklima. Was ist jetzt wichtiger?
Ja, wenn das mit dem Weltklima wenigstens stimmen würde.
Ja, genau. Da gibt
Nein, aber über diese Geschichte jetzt die Windenergie wieder kaputt zu reden, über die überhaupt die alternative, regenerative Energie. Es gibt ja andere Möglichkeiten. Es gibt ja Windräder, die man so bauen könnte, dass die sich so
trotzdem nicht gut
in der Dings.
Aber
egal.
Ja. Hat mit dem Klima nichts zu tun.
Das größte Potenzial hat ja Thermodynamik. Wind ist ja eigentlich eine ganz schwache Nummer nur. Ja. Aber lasst uns bitte auch dann wieder sagen, wenn ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, und das hatten wir ja schon zweimal, was das einen Schaden anrichtet. Mhm. Also jetzt über die Argumentation, da kommen im Jahr ein paar Vögel ums Leben. Mein Gott,
nee,
also
das
bitte
ist bei
das auch nicht. Das ist auch
Bodo, das ist bei Weitem nicht das einzige Argument, was gegen Windräder und so weiter.
Man muss über alles wissen.
Es ist, genau, es ist dieses ganze Stromnetz, auch das komplette Konzept, aber es ist wirklich ein
tiefgreifendes Thema. Das ist ein entscheidender Punkt. Stromspeicherung. Solange wir volatile Energie als Träger...
Lass uns dieses Fass jetzt gar nicht aufmachen. Okay. Ich verweise da bei den Zuschauern wirklich nur auf den Vortrag Energiewende am Ende ZDF zum Klimawandel, also Zahlen, Daten, Fakten. Energiewende am Ende oder Klimawende am Ende?
Energiewende
am Ende. Energiewende am Ende gibt es auf Nuviso zu sehen. Da ist meines Erachtens wirklich alles, was man zu dem Thema wissen muss, wirklich auf den Punkt gebracht. Mhm. Das Fass würde ich jetzt aber in dieser Sendung gar nicht aufmachen. Lasst uns nochmal.
Wir sind schon ganz weit weg von dem, was wir eigentlich
ja, eben, haben. Wir waren ja bei Medien. Wir alle haben unsere Berührungspunkte mit den Öffentlich-Rechtlichen gehabt. Du hast lange die Sachen parallel gemacht, dein Mainz Free TV, bis das sozusagen dann als Anlass genommen wurde, um dich rauszuschmeißen. Bei dir kam der YouTube-Kanal Games of Truth erst nachdem.
Ja, den Kanal gibt es erst seit einem Jahr. Und am Anfang habe ich ja in dem Kanal eigentlich nur über die Finanzkorruption berichtet. Also da hatte ich auch nur Zuschauer eigentlich, die also da Geschädigte waren oder sich damit beschäftigt haben. Und erst seit 2 Monaten habe ich halt immer mehr andere Themen aufgegriffen, weil mir das aufgefallen war, wo ein Interesse bei den Zuschauern auch da ist, darüber zu erfahren. Und jetzt wächst der Channel, also Games of Truth, sehr stark, sehr schnell. Weil, wie gesagt, es ist ein Interesse da. Und es wird sich auch sehr viel ausgetauscht. Es ist auch ganz toll. Also viele schreiben, ich greife Themen auf, die Zuschauer anbieten, die recherchiere ich dann. Ne? Also nicht immer direkt, manchmal dauert das eine Woche oder 2 Wochen. Und ich merke, da ist ein großes Interesse. Und das Interessante
Nimm doch ruhig den noch stärkeren Begriff. Nicht nur Interesse, Bedürfnis.
Bedürfnis. Es ist ein Bedürfnis.
Es ist absolut ein Bedürfnis, weil sie kriegen dieses Bedürfnis nirgendwo anders erfüllt.
Und ich habe, das ist ja lustig, weil ich habe einen YouTube-Channel, wo mein Publikum ist nicht das typische YouTube-Publikum. Meine Zuschauer sind fast alle über 40. Also, und da sehe ich halt auch, dass immer mehr Leute sich nicht vorm Fernseher setzen, sondern... mit dem iPad in YouTube, also sich versuchen zu informieren. Mhm. Und ich denke, ja, wie du sagst auch, da ist ein Bedürfnis. Da ist
das wirklich
ein Bedürfnis.
Je mehr ich doch merke, dass ich im Mainstream wirklich irgendeinen sinnlosen Sabbel vorgesetzt bekomme, vor allen Dingen in der Primetime und in der Zwischenzeit. Ich sag ja, wir beide sind doch jetzt nicht hier, weil wir über unser persönliches Schicksal rumlamentieren wollen. Wir sind ein Pass pro Toto für die ganze Katastrophe. Mhm. Ja? Guck mal, wenn ich aus dem ZDF rausgeschmissen werde, das ist nun wirklich für das ZDF kein Verlust. Ich bitte dich, Grafiker gibt's wie Sand am Meer. Aber einen Dirk Pohlmann aus dem ZDF rauszudrängen, einen wirklich brillanten, supermäßig, spitzenmäßig arbeitenden Journalisten, das ist doch so, als würdest du dir einen gesunden Fuß absägen. Mhm.
Mhm. Oder Frieda Wagner.
Oder Frieda Wagner bei der ARD, ganz genau.
Gerhard Wisniewski.
Gerhard Wisniewski.
Ja, was auch immer. Janich.
Ja?
Wer bleibt denn am Schluss noch übrig? Eine ganze Reihe von Journalisten,
die mittlerweile...
Und wenn am Schluss wirklich nur die übrig bleiben, weißt du, die aus vorauseilendem Gehorsam, um nicht in unsere Situation zu kommen.
Ja.
Und selbst wenn es...
Ja, damit gräbt man sich selbst ja auch das Wasser ab.
Ja, vor allen Dingen so eine unwichtige kleine Kellerasse wie ich. Ich habe doch wirklich überhaupt keine Rolle gespielt im ZDF. Ich war ein kleiner, freier Grafiker. Ja. Wenn jetzt kleine, freie Grafiker rausgeschmissen werden, weil sie die falsche Meinung haben aus der Sicht gewisser Leute. Hallo, was kommt denn als nächstes? Musst du eine Gesinnungsprüfung machen, wenn du beim ZDF Kabelträger werden willst?
Ja, wahrscheinlich schon. Man hat eine Heidenangst davor, irgendwie damit in Kontakt zu kommen. Wir haben es ja im Prinzip auch bei dir erlebt. Du hast dich ja auch mal... Die Geschichte ist ja bekannt, aber ich muss sie jetzt einfach nochmal aufwärmen, weil eigentlich gibt es dazu so viel richtig zu stellen. Ja. Robert Stein, der sich erdreistet hat letztes Jahr für eine freie Produktionsfirma als Protagonist tätig zu sein. Und dieser Beitrag war im Prinzip vom ZDF-Mittagsmagazin der Redaktion in Auftrag gegeben. So,
und für uns war es ein Experiment.
Weißt du? Ja, und wir dachten, da sind wir mal gespannt. Ja, die freie Produktionsfirma hat den Beitrag fertig produziert. Robert war nun mal prominent platziert als Hauptprotagonist. Also, man hätte dich auch nicht rausschneiden können, dann wäre von dem Beitrag nichts übrig geblieben. Und das lief dann halt tatsächlich auf dem ZDF-Mittagsmagazin. Ja, und wir haben uns hier eigentlich gefreut. Wir haben uns auf der einen Seite gesagt, na, haben die jetzt schlecht recherchiert oder überprüfen die das nicht nach und so. Und es ist einfach so durchgegangen, so wie ich es eigentlich auch erwartet habe, weil da gibt es keine Zensur. Da guckt keiner durch und überprüft dann irgendwie die Gesichter, sondern es ging halt einfach durch und landete dann auch eine ZDF-Mediathek.
Und, aber nur für kurze Zeit.
Aber nur für kurze Zeit, weil das ZDF hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, als sie es dann rausbekommen haben, dass der Verschwörungstheoretiker und 9-11-Kritiker und Klimawandel-Skeptiker Robert Stein da zu sehen ist im Mittagsmagazin, ja, und dann auch noch sozusagen als ZDF-Mitarbeiter verkauft wird, mehr oder weniger, was natürlich einfach nur eine Formulierung ist, ja, Robert hat diesen einen Beitrag halt als Protagonist gemimt, da gab es natürlich auf einmal einen Shitstorm, ja, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben, aus unserer eigenen Community, wo es dann auf einmal hieß, bei den GEZ-Medien, Robert Stein, der Verräter, geht gar nicht und so weiter.
Das war ein Satz.
Das ist lustig, weil bei mir gibt es auch manchmal Leute, die sagen, sind Sie kein Spion? Fragezeichen. Ja, weil die denken, ich bin vom WDR beauftragt, um Games of Truth jetzt zu machen.
Ja, ja genau, also das haben auch bei uns einige gedacht.
Nein, ich bin kein Spion.
Ja, bei uns ging es sogar nochmal andersrum, dass viele unserer, nicht viele, aber einige unserer Zuschauer irgendwie dachten, Robert hat sich jetzt vom ZDF kaufen lassen, damit er nicht länger nur Wieso machen kann. Yeah. Weil das ist,
also einige gingen ja so weit, dass sie gesagt haben, er hat schon immer fürs ZDF gearbeitet und infiltriert uns nur. Ja, ja.
Genau, du bist eigentlich...
Ich dachte wirklich,
das Leute, bei
nein, aber wer hat euch das Hirn amputiert?
Es war ein einziger Satz in dem Text, Robert aus der Redaktion ist heute unser Model für diese. Und es klingt halt anders wie Robert unser Kamera-Assi. Das war ja mein Job da eigentlich. Ja. Und das ist, an diesem Satz haben sich viele aufgehört. Und gerade erst neulich am Wochenende kamen wieder Leute zu mir, du, ich muss dich jetzt echt fragen, stimmt das beim ZDF? Und ich habe das immer noch nicht kapiert.
Uns, wenn es uns jetzt im alternativen Medium auch passiert, dass die Idioten die Meinungshoheit bekommen und wir über so eine Scheiße rumschwadronieren,
Ich würde dich gar nicht als Idioten bezeichnen.
Weil mir ging es ja im Prinzip darum, dass am Ende, was übrig geblieben ist, der Vorwurf von ein paar hundert Leuten, der auch öffentlich in mehreren Videos und Beiträgen so stehen geblieben ist bis heute im Netz, und zwar der Vorwurf an Robert Stein, er arbeitet beim ZDF. Das ist der Vorwurf. Und an dem Tag, wenn man an dem Tag, wo dieser Shitstorm aufkam, nur ZDF bei Google eingegeben hat, kam gleich oben Skandal Robert Stein beim ZDF. Was muss sich jemand, der Robert Stein nicht kennt, nur Wieso nicht kennt, aber das ZDF kennt, denken, wenn er auf so eine Schlagzeile trifft? Da wird jemandem der Vorwurf gemacht, er würde beim ZDF arbeiten. Das ist interessant. Also, ich muss wirklich sagen, dieser Shitstorm hat so viele Leute auf Robert aufmerksam gemacht und hat uns mehr oder weniger sogar wirklich die Aufmerksamkeit gebracht, die unterm Strich gesehen total positiv war. Man muss auch dazu sagen, ja, es gab einen Shitstorm, es gab aber auch noch nie so viel
Solidaritätsbekundungen
wie während dieser 72 Stunden Robert Steingate. Ja, also, das ist enorm.
Der Sündenfall des Robert Stein fand ich das beste Video. Das
Wir haben auch damit, glaube ich, im ZDF unterm Strich überhaupt keinen Gefallen getan, weil für die war es ein Imageverlust, mehr oder weniger, dass es durchgegangen ist. Es hätte wahrscheinlich von mehr Größe gezeugt, wenn die das einfach komplett ignoriert hätten und das Ding in der Mediathek gelassen hätten. Aber die haben sich wirklich nicht nur die Mühe gemacht, diesen einzelnen Beitrag rauszunehmen, sondern die haben die ganze Sendung vom Mittagsmagazin aus ihrer Mediathek genommen, umgeschnitten durch einen anderen Beitrag ersetzt.
Nein.
Ja, doch. Robert Stein war dort raus
und Taxifahrer.
Hochuwe oder so war dann das Thema. Und haben das dann wieder so hochgestellt, so nach dem Motto, hoffentlich hat es keiner gemerkt. Das haben eine ganze Menge Leute gemerkt. Aber um nochmal ganz an den Anfang zurückzukommen. Du sagtest irgendwann, oder es war im Prinzip schädige eine... Einen und erziehe Tausende, Zehntausende. Ja.
Bestrafe einen.
Genau, und es wurde ja auch gesagt, man kriegt dann keine Aufträge mehr, ja, und das schädigt einen natürlich selbst. Und als ich mich damals entschlossen hatte, ich greife dem allen vor und verabschiede mich quasi so völlig aus der Kalten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keinerlei irgendwie Kritik aus dem Haus, wie man so schön sagt, gehört. und habe mich einfach sang- und klanglos, na so klanglos war es gar nicht, weil ich habe wirklich jeden dieser weit über 100 Mitarbeiter auf meiner Etage nochmal den Film auf DVD ins Fach gesteckt mit einem Anschreiben, warum, wieso, weshalb und dass ich diese Lügen hier nicht mitmache und deswegen gehe. Ich hatte halt gehofft, vielleicht fruchtet es bei dem einen oder anderen. Und ich dachte mir, naja, es ist, bevor die mir meine Dienste entziehen, ja, bevor die mir keine Dienste mehr anbieten, drehe ich den Spieß um und sage, wenn die mich das nächste Mal anrufen, oh, kannst du am 24. Dezember eine Spätschicht übernehmen? Da sage ich dann, nö. Ja, und das habe ich auch wirklich gemacht. Ich saß dann halt am wesentlich kleineren Hebel. Ja, es wird dort wahrscheinlich kaum jemanden gejuckt haben, außer vielleicht die arme Sau, die dann den Dienst am 24. Dezember übernehmen musste. Aber was ich interessant finde, ist, ich habe nie im Nachhinein irgendwie großartig negatives Feedback von meinen ehemaligen Kollegen, es ist auch schon weit über 10 Jahre her, bekommen. Und ich kriege ab und zu mal noch so von dem einen oder anderen Redakteur, mit dem ich früher viele Beiträge für Tagesthemen und sonst was geschnitten habe, heute noch einen Anruf, wenn mal wieder sowas wie MH17 oder es ist Jahrestag von 9-11 oder ein Kongress in Bayern entdeckt, also wenn so die abgefahrenen Themen sind, kriege ich tatsächlich Anrufe von Redakteuren aus dem MDR, die dann irgendwie gerne einen O-Ton-Gast empfohlen haben wollen oder irgendwie hast du eine Story dahinter. Ja, also das passiert.
Das passiert bei mir auch.
Das passiert auch.
Dass Kollegen wirklich anrufen, ja eigentlich darf ich ja nicht mit dir reden.
Genau. Aber, hast du nicht jemanden?
Ja, hast du nicht. Hör mal, du hattest doch damals den und den. Das ist auch schon passiert.
Ist ja ein einziger, und das ist gerade 2 Tage her, der ZDF-Mitarbeiter, der sich bei mir gemeldet hat und sich mit mir solidarisch erklärt hat. Und sagte, das ist gut, dass du da standhaft geblieben bist und so weiter und so weiter. Fand ich großartig. Ja. Fand ich großartig, hat mir gut getan. Ja.
Das tut gut. Also das ist, wie gesagt, das ist bei mir auch.
Also vielleicht können wir damit auch irgendwie so ein bisschen aus der Sendung rausgehen, dass wir jetzt gar nicht so auf den Massenmedien oder besonders den öffentlich-rechtlichen Medien, die ja nun aus vielen, vielen Mitarbeitern bestehen,
draufhauen wollen.
Dass wir da nicht draufhauen wollen, sondern es entspricht auch meiner Erfahrung, die meisten Leute, die dort arbeiten, das sind tolle Leute und die haben auch das Letzte, was sie in der Absicht haben, ist irgendwie Manipulation oder irgendwie das Schlechte in der Welt.
Auf gar keinen Fall. Ich sage ja, vorauseilender Gehorsam, weil sie einfach Angst haben.
Aber das ist ja auch tatsächlich
nicht es wird ja nicht formuliert. Es gibt ja nicht irgendwo einen Schrieb, der rausgegeben wird, wo gesagt hat, hier, das dürft ihr nicht mehr denken. Sondern du kannst ja auch in eine Falle tappen, ohne es zu wissen.
Beim Springer Verlag ist das, glaube ich, anders.
Ich denke aber auch, dass viele der Kollegen, wie du sagst, das auch gar nicht wissen oder nicht wissen wollen.
Ja.
Man bewegt sich ja auch in seinem Kreis. Man ist seit vielen Jahren in diesem gleichen Kreis. Man geht morgens in die Redaktion, hat unheimlich viel zu tun, bearbeitet die Themen, die man bearbeiten darf, denkt vielleicht auch nicht weiter darüber nach und es geht einem ja auch gut. Alle, die beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Hörfunk oder in einem öffentlich-rechtlichen Sender arbeiten, fast alle, geht es finanziell auch gut. Und man hat Familie, man hat ein Haus, man geht abends nach Hause, ist kaputt, weil der Job ist anstrengend. Und da hat man vielleicht auch gar keine Lust, darüber nachzudenken. Bei den meisten ist das, denke ich, so. Ja, also nicht bei allen. Einige, ich denke, je höher man geht, je mehr kann man vielleicht davon ausgehen, dass die wissen, was sie tun. Aber bei den normalen Journalisten im Alltag, denke ich, dass die auch gar nicht wissen, was sich da abspielt.
Genau, das Filterblasenargument gegen uns im alternativen Medienspektrum war albern. Es stimmt zwar, aber ich bitte euch, der Mainstream ist die größte sich selbst erhaltende Filterblase überhaupt.
Ja.
Echo-Kammer. Und vor allen Dingen nochmal auf das Thema Demokratie, weil das ja mit uns beiden zu tun hat. Was ist das Prinzip einer Demokratie? Das Prinzip sagt Mausfeld ja auch, eine Demokratie ist nur dann da, wenn eine Meinungspluralität da ist, aus der Demokratie entsteht. Mhm. Ja? Und eine Meinungspluralität heißt von hier bis da. Mhm. Ja? Wenn jetzt irgendeine Instanz sagt, also das da, der Teil da, der ist furchtbar, dann ist es nur von hier bis hier. Und wir wissen, in einer Meinungspluralität herrscht ein Diskurs, aus dem ein Konsens entsteht. Mhm. Und in so einer Bandbreite wäre der Konsens hier. In so einer Bandbreite ist er hier.
Ja, aber weißt du, was jetzt gerade passiert? Dieser Bereich war schon lange die Schmuddelecke. Jetzt wird aber von diesem Bereich, dieser Bereich nach da geschoben.
Ja, das kommt noch hinzu. Ja,
ganz genau. Das kommt aber dadurch, weil handfeste Interessen dahinter stecken. Zum Beispiel dieser Migrationspakt. Eben,
voller Absicht.
Dieser Migrationspakt, würde ich so behaupten, aus dem, was ich bis jetzt recherchiert habe, ist schlecht. Für die Bürger in Deutschland, in Europa, und für die Flüchtlinge, für die Migranten, die dann kommen sollen. Für beide Seiten schlecht. Es dient aber den Interessen der Wirtschaft, der großen Konzerne. Und das darf nicht kommuniziert werden, dass es schlecht ist für die Bürger. Wenn man darüber berichtet, dann kommt jeder kluge Bürger, der ein bisschen nachdenkt, auf die Idee und denkt, Mensch, es ist ja tatsächlich nicht so gut. Aber das darf nicht sein. Die Argumente für einen Migrationspakt dienen nur den großen Konzernen. Hätten wir eine Demokratie, dann hätte Merkel das kommuniziert. Die Bundesregierung und Europa hätte das kommuniziert mit den Bürgern. Hätte gesagt, wir müssen darüber reden. Wir sollten vielleicht darüber nachdenken, ob Migration nicht ein Menschenrecht wird. Und wir vielleicht Migranten aus Afrika nach Deutschland holen. Dann wäre für und wieder, man hätte diskutiert und es wäre ein demokratischer Prozess. Aber das ist nicht im Sinne der Elite.
Nö, ist es nicht. Deswegen braucht man auch nur alle 4 Jahre die Stimme von denen einmal und dann kann 4 Jahre gemacht werden.
Ich meine, Merkel ist für mich das absolute Beispiel einer Nicht-Demokratie.
Aber hallo.
Es ist wirklich unfassbar, dass jemand da sitzt und nicht mit den Bürgern kommuniziert, nicht darüber redet, was Sache ist, es auch nicht anspricht und auch nicht über die Sachen, die sie machen möchte, diskutiert.
Ja, vor allen Dingen, wenn man über dieses Thema diskutieren würde, würde man automatisch irgendwann zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, dass diese ganze Flüchtlingsgeschichte ja nur deswegen existiert, weil wir 600 Jahre lang Kolonialpolitik hinter uns haben.
Aber jetzt noch eine letzte Frage. Würdest du mit irgendjemandem diskutieren, der nichts zu entscheiden hat?
Wie meinst du das?
Ja, eben. Das ist völlig absurd.
Ja. Das hat Seehofer ja mal in einem Interview gesagt, da hat er sich, glaube ich, versprochen. Also da hat er doch gesagt, diejenigen, die regieren, die haben nichts zu sagen. Die was zu sagen haben, die regieren
das
nicht.
Das hat er bei Pelzig gesagt, ja, deswegen genau, war das wahrscheinlich so schon Spaß, eher...
Ich glaube, der letzte wahre Satz von einem Politiker überhaupt.
Ich fand das aber, ja, ich fand das... Ja.
Es ist die nackte Wahrheit. Mhm. Verdammt nochmal. Man bekämpft uns im alternativen Medienspektrum, weil wir genau versuchen, diese Tarnung auffliegen zu lassen. Das ist der Grund, warum wir von allen bekämpft werden. Und als Verschwörungstheoretiker. Wir sind doch wirklich in diesem Meinungsspektrum, ein Meinungsspektrum, das über die technische Möglichkeit des Internets überhaupt die Möglichkeit hat, Demokratie umzusetzen. Meinungsdiktatur war doch super einfach möglich zu der Zeit, als es nur noch Zeitungen und Sender gab. Mhm. Eine Reichweite hast du doch nur erzielen können, wenn du einen Sender hattest oder eine Zeitung hattest. Und dahin musstest du erstmal kommen. Über YouTube kann jeder, ja, ich bin das beste Beispiel, ja, und du ja auch, ja. Mhm. Ihr seid ja schon ein bisschen größer, aber ich bin wirklich ein kleiner Ein-Mann-Sender und habe jetzt 9000 Abonnenten und es gibt, mein bester Beitrag ist fast 70.000 Mal geklickt. Ja, also ich kriege eine Bandbreite, ja, die vorher nie möglich gewesen wäre. Aber und jetzt da drauf zu hauen, dabei ist diese Tatsache doch die Vollendung des Gedankens Demokratie und Meinungspluralität. Also wer auf diese Tatsache jetzt auf diese pauschale Art und Weise draufkloppt, ist ein Antidemokrat. Punkt.
Gutes Schlusswort. Ja. Vielen Dank für diese Runde. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, euch beide nicht nur im Einzelinterview zu haben, sondern eben auch heute hier. Und ich hoffe, dass wir alle da in diesem gleichen geistigen Weg weitergehen. Und da gibt es bestimmt noch viele Dinge zu entdecken, was wir da zusammen noch machen können in der Zukunft. Also ich verfolge eure Wege natürlich dann auch.
Ja, wir
eure natürlich auch.
Genau, dann obliegt mir das Schlusswort. Mainz Free TV und Games of Truth sind die YouTube-Kanäle. Da einfach mal reinschauen und abonnieren natürlich, damit wir hier bei den alternativen Medien wachsen können. Ja, und von mir auch vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
War eine schöne Runde und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.